Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 342. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und diese Folge ist insofern speziell, als sie Teil einer Doppelfolge ist. Beide erscheinen zeitgleich, die zweite Episode trägt Nummer 341. In beiden Folgen geht es um Hass im Netz, es geht um beleidigende und verhetzende Kommentare und Postings, aber auch um Likes, also Daumen hoch. Das folgende Gericht hat da zuletzt für ziemliche Rechtsunsicherheit gesorgt. Es geht in diesen beiden Folgen allerdings auch um eine Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar Veronika und Sebastian Born-Mehner auf der einen Seite, Falter-Chefredakteur Florian Klenk auf der anderen. Klenk wirft den Born-Mehners zweierlei vor. Sie hätten aus dem vorgeblichen Kampf gegen Hass im Netz ein Geschäftsmodell gemacht und sie würden Kritiker, auch ihn, mit Klagen und Drohungen einschüchtern wollen. Die Born-Mehners wiederum, die werfen Klenk unsachlich geführte Recherchen und eine rein persönlich motivierte Vendetta vor. Ja, und beide Seiten weisen die Vorwürfe der jeweils anderen zurück. Es gibt also durchaus einiges zu sortieren und ich hoffe, beide Podcasts können ihren Beitrag dazu leisten. In dieser Ausgabe Nummer 342 spreche ich mit Florian Klenk. In der Ausgabe Nummer 341 sind die Born-Mehners meine Gäste. Beide Gespräche wurden am Vormittag des 18. Juni nacheinander telefonisch geführt und einleitend sei vielleicht auch noch darauf hingewiesen, dass diese ursprünglich nicht meine Idee waren. Es ist tatsächlich so, dass Florian Klenk und die Born-Mehners unabhängig voneinander nacheinander bei mir angefragt hatten, ob ich an einem Podcast interessiert sei. Ja, war ich und so sind dann diese zwei Episoden entstanden und ich traue mich jetzt schon zu sagen, dass es dabei nicht bleibt. Es folgt das Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Am Telefon begrüße ich jetzt Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo Florian.
Hallo Nick.
Florian, wir reden heute über Hass im Netz. Wir reden über deine jüngst veröffentlichten Recherchen dazu. Wir reden über die Spruchpraxis der Gerichte. Und ja, wir werden auch über die Auseinandersetzung mit dem Ehepaar Born-Mehner sprechen. Vielleicht gleich dazu. Ich habe eben ein Gespräch mit den Born-Mehners geführt und ich habe sie darauf hingewiesen, dass sie nicht, wenn sie Vorwürfe gegen dich erheben sollten, du nicht dabei sein könntest, um dich dagegen zu verteidigen und dass das natürlich jetzt umgekehrt auch gilt. Ich mache zwei Podcasts, beide Seiten unter Anführungszeichen bekommen ausreichend Raum zur Stellungnahme, aber im Kern geht es mir um eine Geschichte, die uns durchaus verbindet als Medienschaffende, nämlich um die Frage, wie in Österreich derzeit mit Hass im Netz umgegangen wird und welche Konsequenzen das für alle Beteiligten haben kann. Ich schicke voraus, die Eheleute Born-Mehner haben sehr ausführlich die Opfersicht dargestellt. Reden wir mal über das, wie das bei uns ankommt. Wir, die wir Content veröffentlichen, wir, die wir teils, ich zunehmend weniger Social-Media-Präsenz haben.
Naja, fangen wir an, wie ich das Thema entdeckt habe. Soll ich bei Adam und Eva anfangen oder von ganz am Anfang, ist dir das recht? Fangen wir an mit Edgar.
Ja, du bist ja, mittlerweile in einem Alter, wo man gerne weit vorne ausholt.
Aber wir sind ja leider im Podcast und ich fange an mit Edgar. Edgar ist ein Pensionist, der auf mich sehr beeinträchtigt gewirkt hat, körperlich. Und Edgar saß letztes Jahr im Sommer vor Gericht, angeklagt von dem Rechtsanwalt Robert Kerschbaumer im Namen von Egisto Ott, weil Edgar ein Posting von Malerina geteilt hat. Und Malerina ist eine berühmte Kabarettistin und Malerina hat gesagt, hat ihn Egisto Ott genannt, einen russischen Ex-Agenten. Und da Edgar, der ein paar Follower hat, ich glaube 6 oder 10 oder 15 Follower, hat das geteilt. Und der Edgar saß vor Gericht als Angeklagter, wurde verurteilt und hat mir am Rande der Verhandlung erzählt, dass er nicht nur als Angeklagter hier sitzt, weil er diesen relativ harmlosen Tweet geteilt hat, sondern dass er auch privat angeklagt wurde, dass es im Handelsgericht ein Verfahren gab, dass es Unterlassungsanklage gibt, dass es allerlei Verfahren gibt, die ihn finanziell fast ruinieren. Und ich bin in den Verhandlungen gesessen und habe gesagt, da ist irgendwas läuft da verdammt schief. Eine Kabarettistin macht in einem satirischen Post die Bemerkung russischer Ex-Agent. Ein Pensionist teilt es sozusagen in seiner digitalen Saunarunde, in seiner kleinen, und sitzt da wie ein Schwerverbrecher und zäut. So. Und dann habe ich mir das ein bisschen näher angeschaut und habe den Herrn Kerschbaumer kennengelernt. Robert Kerschbaumer ist ein Anwalt aus Lienz. Der vertritt einige prominente Leute. Einerseits den Egisto Ott. Dann hat er vertreten einen sogenannten Shitstorm-Polizisten, dazu komme ich noch, und er hat vertritt das Ehepaar Veronika und Sebastian Born-Mehner. Und sein Spezialgebiet ist die Bekämpfung von Hass im Netz. Und zwar, wie ich heute ein bisschen zugespitzt formulieren würde, auf eine Art und Weise, die mich ein bisschen an die Jakobiner erinnert. Nämlich, es wird nicht einfach nur Hass im Netz bekämpft, sondern es werden auch, also nicht nur sozusagen die Journalisten, die sowas schreiben, sondern es werden im Netz auch jene rechtlich belangt, die durch digitale Mikrogesten eine Meinung zu diesem Hass sagen. Also die es liken, die es teilen. Das Teilen ist schon mehr als eine Meinung, das ist schon ein Verbreiten, die vielleicht was drunter kommentieren. Und da entstehen gerade tausende Klagen und die Gerichte werden beschäftigt. Manchmal gibt es Gerichtstage, wo 20, 30 Leute aufmarschieren. Ein Richter hat mir sehr zugespitzt formuliert, es ist ein Landrichter, der hat gesagt, er hat manchmal diese Medientage, da kommen die Leute und da riecht es im Gerichtssaal sozusagen ein bisschen nach Landluft, weil sie ganz einfachen Leuten auf einmal angeklagt werden wegen Ehrenbeleidigungsdelikten. Und dann habe ich mich begonnen, für diesen Robert Kerschbaumer zu interessieren, weil ich seine Arbeit eigentlich auf den ersten Blick ganz interessant fand, weil hier einer vorgeht gegen Shitstorms im Netz und gegen eine digitale Meute und gegen Wutmeuten und gegen sozusagen, wenn du so willst, digitale Raufereien und Mobs. So. Und dann bin ich immer tiefer eingedrungen, habe mich mit diesem Robert Kerschbaumer auch immer wieder so auf WhatsApp unterhalten, fast schon auf eine kollegiale, fast schon nicht freundschaftliche, auf eine sehr, wie soll man, informelle Art. Und wir haben uns immer wieder Urteile geschickt und uns über die Themen unterhalten. Und dann hat er mir eine Entscheidung geschickt, die Entscheidung Egisto Ott Tanja W., wo das Oberlandesgericht Wien das erste Mal eine Frau bestraft hat dafür, dass sie ein Posting geliked hat. Und zwar hat jemand gesagt, Egisto Ott ist ein Arsch. Besser gesagt hat er geschrieben, was für ein Arsch. Und dieser Satz, was für ein Arsch, wurde geschrieben unter einem Ö24-Zeitungsartikel, wo geschrieben stand, dass Egisto Ott die Adresse des Investigativjournalisten Christo Grosev sich besorgt hat, um sie weiterzugeben an den Martin Weiß, der es mutmaßlich weitergegeben hat an den Jan Masalek. Oder nicht mutmaßlich, er hat es weitergegeben an den Jan Masalek. Und jemand hat drunter geschrieben, was für ein Arsch, und hat damit natürlich das Verhalten des Egisto Ott beschrieben. Und hat gesagt, das ist eigentlich, wenn man jetzt das ein bisschen interpretiert, gesagt, das ist ein arschlochhaftes Verhalten, sich die Adresse von einem Investigativjournalisten zu besorgen, um das an sozusagen Richtung Russland zu schaufeln. Und diese Tanja W., eine arbeitslose Köchin aus Salzburg, hat das geliked und wurde privat angeklagt von Egisto Ott im Namen von Robert Kerschbaumer. Und sie hat in der ersten Instanz bei der Richterin Nicole Batzak am Straflandesgericht gesagt, ja, das hat mir gefallen. Das hat mir gefallen, dieses was für ein Arsch. Und daraufhin wurde sie strafrechtlich verurteilt. Und dann ist sie zum Oberlandesgericht gegangen, zur Richterin Natalia Frohner, eine eher konservative Medienrichterin, und die hat gesagt, das Urteil ist richtig, diese Mikrogeste ist eine Beleidigung und außerdem trägt sie auch noch der Seite Ö24 auf, dass dieses Urteil veröffentlicht wird mit dem vollen Namen von Tanja W. Also eine Art Pranger, weil sie gesagt hat, das ist wichtig, das hat eine abschreckende Wirkung, dass die Leute das erfahren. Und ich habe dieses Urteil gelesen und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein totaler Hammer, weil erstens wissen einmal ungefähr alle Internet-User in Österreich nicht, dass sie Medieninhaber nach dem Mediengesetz sind. Sie wissen aber vor allem nicht, dass das Liken, nämlich der Button Es gefällt mir, das ist ja eigentlich eine Meinung. Wenn ich sage Es gefällt mir, dann sage ich eine Meinung, vom Gericht interpretiert wird als Ich beleidige dich. Wenn du mir eine Watschen abhaust und der Peter Pilz klatscht und sagt, das gefällt mir, dass der Nick Basch den Klenker mal eine Watschen abhaut, dann hat ja nicht der Peter Pilz mir eine Watsche runtergehaut, sondern es gefällt ihm halt. Und das darf er. Er darf sagen, es finde ich jetzt gut, dass der Nick bestimmt Klenker Watschen noch
mir wird
eine
das,
Watsche wäre nach dem Streit.
Wenn es mich so fragt,
Watsche wäre eine Beleidigung.
Wenn es mich so fragt, ja, wird es mir möglicherweise auch gefallen.
Ja, genau. Ja. Also vielleicht auch umgekehrt. Also wenn du mehr Watschen kriegst, Aber wir reden jetzt nicht von Verletzungen, sondern die Watsche als strafrechtliche Verspottung, also die Watsche ohne Rötung. Und auf einmal hat mich das zu interessieren begonnen und ich habe einen Artikel geschrieben oder recherchiert mit dem Titel Strafsache Like und habe die Frage gestellt, was ist der Daumen vor Gericht? Weil nämlich, je tiefer ich da hineingegraben bin, ich auch darauf gekommen bin, dass nicht nur das Like unter einer Beleidigung strafrechtlich ist, sondern ein Jugendlicher in Salzburg hatte eine Hausdurchsuchung gehabt, weil er auf Instagram eine IS-Seite geherzelt hat. Also der hat da drüber gescrollt und hat ein Herzel gemacht. Und das Oberlandesgericht Linz, wenn ich es jetzt richtig drauf habe, hat gesagt, dass dieses Herzel ein Tatbeitrag ist zum Terrorismus. Und dann habe ich gedacht, Alter, das geht jetzt aber schon ganz schön weit. Also wir haben schon die Sympathiebekundung zum Terrorismus unter Strafe gestellt. Und jetzt ein Teenager oder ein junger, ich glaube es war ein relativ junger Bursch, der ein Herzerl macht auf Instagram, kriegt eine Hausdurchsuchung, wo man alle seine Datenträger beschlagnahmt. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es aber wirklich spannend und habe mich noch tiefer eingegraben und habe entdeckt Erlässe des Justizministeriums rund um die Hass im Netzbekämpfung, wo drinnen steht, dass zum Beispiel das Liken eines Aufrufs einer mit Strafe bedrohten Handlung strafbar sein soll. Was ich irgendwie verstehe. Also wenn einer schreibt, tötet Klenk und du likest es, dann ist das sozusagen wirklich ein Aufruf zu einer strafbaren Handlung. Und das soll verboten sein. Oder auch die Auschwitz-Lüge zu liken, zu sagen, es gefällt mir, wenn jemand die Auschwitz-Lüge teilt. Aber die Gerichte sind offensichtlich einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, diese Mikrogesten, die ja für viele Leute ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Also meine Kinder, ich habe zwei Teenager, für dieser Herzerl ein habe ich gesehen oder das bookmark ich, ja, oder ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Oder da kannst du dich noch erinnern an den Löger, der hat auch einen Daumen gemacht und dann einen Strache-Chat und hat gesagt, lass mich in Ruhe. Ja, heißt das Herzerl.
Ganz genau, es war in einem Chat, hat er einen Daumen hochgeschickt Chat, genau. Und er hat das dann als lass mich in Ruhe interpretiert.
Lass mich in Ruhe.
Wenn ich vielleicht, machen wir es mal pragmatisch. Wenn du
Aber nur damit du weißt, das ist der Vorbau. Und dann habe ich begonnen sozusagen über das zu recherchieren. Ja? So. Und ich bin schon fertig damit. Und über das Ganze habe ich eine Titelgeschichte geschrieben und habe gesagt, ist das alles eigentlich noch verhältnismäßig, was da passiert? Weil nämlich Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen mittlerweile Privatanklagen und zivilrechtliche Klagen bekommen, weil sie das Herzerl machen und sie mit einer unglaublichen Kostenlawine konfrontiert sind. Die Strafen sind relativ gering, aber die Anwaltskosten, die eigenen Kosten, aber auch die des Robert Kerschbaumer gehen in die Tausende Euro. Und da haben mir jetzt begonnen, ganz viele Leute Briefe zu schreiben. Und eine Frau hat mir einen Brief geschrieben, das betraf die Veronika Bornmähner.
Bevor wir dazu kommen, jetzt einmal stellen wir mal was außer Streit. Also wenn du jemanden einen Daumen hoch zeigst, dann wird das vom Gegenüber, das glaube ich gilt als gesellschaftlich anerkannter Code, als ein Zeichen der Bejahung verstanden. Allerdings auch nicht viel mehr ein Okay, nicht so?
Ja, genau.
Juristisch ist das aber ungleich viel komplexer, weil es mal nach der jetzigen Spruchpraxis, korrigier mich, mal kann es strafbar sein, dann auch wieder nicht, mal kann es zivilrechtlich problematisch sein, dann auch wieder nicht, weil es immer vom Kontext abhängt. Und das ist schon schwer genug, quasi in einen Raster zu bekommen. Also eigentlich haben wir eine völlige Rechtsunsicherheit, was es bedeutet, wenn jemand einen Daumen zeigt.
Genau. Und das ist einmal ein grundsätzliches Problem im Strafrecht. Im Zivilrecht haben wir sozusagen, können wir interpretieren, wir Juristen haben im Zivilrecht das Analogie, die Möglichkeit, Analogien zu bilden und können sagen, was heißt das? Aber im Strafrecht gibt es ein strenges Analogieverbot. Was heißt das? Im Gesetz steht, wer einen anderen öffentlich beschimpft. Ja, also ein ganz klarer Satz. Das ist so wie, wer einen anderen tötet. Oder wer eine fremde, bewegliche Sache mit dem Vorsatz an sich bringt, sich durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern. Also das sind ganz klare Formeln. Das sind wie religiöse Formeln. Und ein Strafrichter muss sagen, hast du diesen Tatbestand erfüllt durch den Sachverhalt, den du gesetzt hast? Das nennen wir die Subsumption. Und wenn das so, das muss vorhersehbar sein für den Bürger, damit er weiß, wann mache ich mich strafbar oder nicht. Da steht Parken verboten, Anfang, Parken verboten, Ende. Das heißt, dort, wo das Endeschild ist, ist eben das Parken erlaubt. So. Und was heißt das jetzt, wenn ich auf Gefällt mir drückt? Ich hätte bis jetzt, waren alle Medienrechtler der Meinung, dass Beleidigen auf Social Media ist strafbar. Das Teilen einer Beleidigung ist auch strafbar. Das ist sogar so weit gegangen, Wir erinnern uns an den Fall von Heinz-Christian Strache, dass das Teilen eines Zeitungsartikels, der Beleidigungen enthält, auch schon strafbar ist. Was sehr weit geht. Weil was heißt das in Wirklichkeit? Ich druck da eine Zeitung in die Hand, digital, und sage, schau mal, was da drin steht. Und dadurch mache ich sozusagen diese Beleidigung zugänglich. Aber auch das war noch irgendwie dogmatisch verständlich, wenn man sagt, da verbreite ich selbst den Inhalt. So, und jetzt ist aber Robert Kirschbaumer hergekommen mit einer Masse an Verfahren und hat gesagt, nein, ich möchte auch das Liken als Verbreitungshandlung verstanden wissen, weil es löst nämlich einen algorithmischen Boost aus. Und es macht die Beleidigung sozusagen auch für andere sichtbar. Und der Daumen heißt, ich mache mir diese Beleidigung zu eigen und verbreite sie über diesen algorithmischen Kick. So. Und das rankt dann sozusagen diese Beleidigung höher und das sieht man. Und das war mal eine Behauptung, die kein Gericht technisch untersucht hat. Weil ich habe mich ein bisschen dann beschäftigt, was löst eigentlich das Like aus, und mich mit Mathematikern unterhalten, die sagen, so einfach ist es nicht. Wenn eine, zum Beispiel eine 85-jährige Frau mit 50 Followern ein Like setzt, 3 Monate nachdem was gepostet wurde, hat das eine ganz andere algorithmische Entwicklung, wie wenn jetzt ein Super-Influencer 3 Minuten nachdem ein Posting erschienen ist, ein Like setzt. Weil der Algorithmus sehr wohl unterscheidet, wer liked wann, was, zu welcher Zeit, wie viele Kommentare gibt's drunter. Also diese Verbreitung, das ist einmal eine Behauptung gewesen, die das Gericht, in diesem Fall Tanja W., auch nicht untersucht hat. Die wollten damals ein Sachverständigengutachten einholen, hat das Gericht abgelehnt, hat gesagt, ist wurscht, in dem Moment, wo du likest, findest du dich damit ab, dass das verbreitet wird. Ist hochproblematisch in Wahrheit, weil kein Mensch weiß, ob das wirklich mehr Leute gesehen haben. So, das heißt, wir haben auf 3 Ebenen ein Problem gehabt. Wir haben Menschen, die gar nicht wissen, dass sie Medieninhaber sind. Wir haben eine digitale Mikrogeste namens Like, die die Menschen eigentlich als Meinung zu einer Beleidigung sehen. Gefällt mir, gefällt mir, so heißt der Button. Und wir haben eine Judikatur, die sagt, wir brauchen im Zweifel gar nicht überprüfen, ob sich das wirklich verbreitet hat. Wir gehen einmal davon aus. So, und dann haben wir dahinter einen Anwalt, der nicht nur eine Privatanklage einbringt. Die Frau Tanja W. hat, glaube ich, 160 Euro bezahlt. Das ist nicht wahnsinnig viel. Sondern dann auch noch Antrag auf Mitteilung macht, Antrag auf Urteilsveröffentlichung, Hauptverhandlung möchte, eine Privatanklage macht beim Zivilgericht, eine Unterlassungsklage macht. Das heißt, er schichtet eine juristische Klage auf die andere und erhöht dadurch für diese kleinen Lichter, die da irgendwo auf dem falschen Knopf drücken, eine unglaubliche Kostenlawine. Und am Schluss hat die Frau Tanja W. laut ihrem Anwalt, das ist Robert Morian, sein Anwalt in Salzburg, 20.000 Euro bezahlt für ein Like. Und aus dem habe ich eine Titelgeschichte gemacht. Und aufgrund dieser Titelgeschichte hat sich eine Frau aus der Steiermark gemeldet, nämlich Gisela K., eine 84-jährige Frau aus Bad Gams, und hat gesagt, ich möchte Ihnen einen Brief schicken, den der Robert Kirschbaumer mir geschickt hat. Und zwar im Namen von Veronika Born-Mehner. Ende April bekommt diese Frau einen Brief und da steht drinnen, liebe Frau Gisela, Sie haben auf der Facebook-Seite von Gerald Gross den Satz, es gibt niemanden Dümmeren auf dem Planeten als die Born-Mehners, so ungefähr in dem Satz, geliked vor einem Jahr. Veronika Born-Mehner hat deshalb Anspruch auf eine Entschädigung für ihre erlittene Kränkung, einen immateriellen Schadenersatz, und wir machen Ihnen jetzt folgendes Angebot. Ich kann da den Brief vorlesen. Soll ich den vorlesen?
Wir kommen gleich,
ist es zu kompliziert?
Nein. So, und lass mal was sagen. Wir kommen. Ich habe die Born-Mehners auf den Inhalt dieses Briefes, der mir allerdings jetzt nicht vollständig bekannt ist, angesprochen. Ich komme nämlich gleich zu einem Punkt, der mir in dem Gespräch wichtig war. Aber ich wollte nicht unterbrechen. Du kannst gerne mal loslesen.
Zitiere einfach.
Ist gut.
Ich möchte nur korrekt sein, weil mir das wirklich in dem Fall wichtig ist, dass man das korrekt zitiert, weil es da dann merkt man, was da ist. Da steht drinnen, sehr geehrte Frau Gisela K., ich vertrete Veronika Born-Mehner. Gegen Sie wurde die beiliegende Privatanklage eingebracht. Gegenstand ist Ihr Gefällt mir. Diese Interaktion haben Sie gesetzt. Die Betätigung der Gefällt mir-Funktion stellt nach der Rechtsprechung des OLG Wien, das ist jetzt dieser Fall Tanja, den ich dir erklärt habe, eine eigenständige strafbare Handlung dar. Durch das Liken haben Sie den ehrverletzenden Inhalt konkludent zu eigen gemacht und über den Facebook-Algorithmus an ihr eigenes Netzwerk weiterverbreitet. So. Meine Mandantin, Veronika Born-Mehner, ist grundsätzlich einer außergerichtlichen Lösung interessiert. Sollten auch Sie Interesse an einer solchen haben, melden Sie sich bitte bei mir innerhalb der nächsten 14 Tagen. Falls ich keine Rückmeldung von Ihnen erhalte, werde ich davon ausgehen müssen, dass Sie die Angelegenheit bewusst weiter eskalieren lassen wollen. So. Und jetzt listet er auf, was er dann alles machen kann, nämlich einen Antrag auf Verfahrensmitteilung, einen Antrag auf Urteilsveröffentlichung. Und jetzt schreibt er, ich will, dass Sie genau verstehen, welche Konsequenzen es hat, wenn Sie dieses Vergleichsangebot ignorieren. Die Veröffentlichung hat gesetzlich zwingend Ihren vollen Namen zu erhalten. Nicht eine Abkürzung, nicht Initialen, Ihren vollständigen Namen. Jeder, der die Facebook-Seite von Gerald Gross besucht, wird Ihren Namen lesen und erfahren, dass gegen Sie ein Strafverfahren geführt wird. Die Veröffentlichung habe gesetzlich zwingend die inkriminierte Handlung zu erhalten. Das heißt, die Öffentlichkeit wird nicht nur erfahren, dass ein Verfahren gegen Sie läuft, sondern auch genau nachlesen können, was Sie im Internet getan haben. Und die Facebook-Seite von Gerald Gross hat über 388.000 Follower. Die Veröffentlichung wird gesetzlich zwingend einen Monat lang Ihren vollen Namen beinhalten. Und dann schreibt er noch einmal, Sie haben es in der Hand. Ein Anruf unter, dann kommt der Telefonnummer, innerhalb der nächsten 14 Tagen, kann diese gesamte Angelegenheit diskret und ohne öffentliche Aufmerksamkeit beenden. Und was war sozusagen das Angebot? Nämlich, dass man 5.000 Euro bezahlt, dann wird man auf der Facebook-Seite von Gerald Gross als 84-jährige Frau nicht bloßgestellt. In einem anderen Schriftsatz steht ausdrücklich das Wort Bloßstellung drinnen. Also, was passiert in Wirklichkeit? Der Kampf gegen Hass im Netz verkommt zu einem Briefwechsel, wo jemand, der gegen Hass im Netz kämpft, sagt, wenn du mir nicht 5.000 Euro zahlst, stelle ich dich auf der Seite eines Rechtsextremen, Born Männer nennt ihn einen Extremrechten, bloß vor den 388.000 Followern. Und zwar noch bevor das Verfahren überhaupt begonnen hat. So. Und dann habe ich, nachdem ich sehr viel Kontakt mit den Born Männern hatte, schriftlich, telefonisch, mich gewundert, weil Veronika Born Männer mir gegenüber immer versichert hat, du, ich glaube keine alten Weiberln. Ich verklag keine alten Leute, die ein Like setzen. Mir geht's um den Hass im Netz. Mir geht's wirklich um die großen Fälle. Und wenn wir merken, jemand kann sich das nicht leisten oder jemand hat sich da irgendwie, das ist uns nicht wichtig. Und daraufhin habe ich ihr das geschickt und habe gesagt, du, mich macht das ein bisschen sprachlos. Möchtest du dazu noch was sagen? Dem ist vorausgegangen eine lange Korrespondenz, die ich hier nicht veröffentlichen möchte. Sie nicht deshalb, weil sie irgendwie unanständig wäre, sondern weil ich einfach das Briefgeheimnis auch von Veronika Born-Männer achten will in der Öffentlichkeit. Ich habe ja vorher einen Fragenkatalog geschickt. So viel kann ich sagen. Sie hat immer mich gebeten, ich soll sie persönlich anrufen. Sie möchte gerne persönlich mir das erklären. Sie möchte zu Wort kommen. Sie hat mir schon auf den ersten Fragenkatalog eigentlich unterstellt, dass meine Geschichte schon fertig ist. Ich habe gesagt, nein, ich sehe das ambivalent. In manchen Dingen gebe ich ihr recht, in manchen nicht. Und dann kam eben dieser Brief, der aus meiner Sicht einfach eine ganz neue Perspektive auf diesen Kampf gegen Hass im Netz gezeigt hat, nämlich da geht es um Kohle. Und da geht es nicht darum, einen Hass zu bekämpfen, sondern eine 84-jährige Frau zu, wie soll man sagen, ja, ich würde fast sagen, mit legalen Mitteln in eine Furcht und Unruhe zu versetzen. Und daraufhin bin ich zu der Frau gefahren. Diese Frau hat über eine weit entfernte Verwandtschaft auch Christoph Grabenwarter kontaktiert, WU-Professor und Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Und Christoph Grabenwarter hat dann dem Anwalt Kerschbaumer geschrieben, dass die Frau Gisela diesen Betrag nicht zahlen wird, sondern sich medienrechtlichen Rat holen wird. Und ich bin dann da runtergefahren und habe diese Frau besucht und habe dem, weiß ich nicht mehr, ob es der Sebastian Born-Männer war, und dem Kerschbaumer gesagt, dass ich das eigentlich ziemlich arg finde. Ich finde die moralische Fallhöhe ziemlich arg. Wir haben uns da ausgetauscht darüber. Ich habe relativ offen meine Sicht zu dem Fall gesagt. Und daraufhin habe ich ein Mail bekommen von der Veronika Born-Männer, dass sie jetzt in den Wehen liegt und ich soll das respektieren. Sie wird sich dann nachher melden und ich habe gesagt, alles Gute für die Geburt. Und dann kam am Pfingstsonntag wieder ein Kontakt von der Frau Gisela oder deren Tochter, die mir einen Brief gezeigt hat, den der Sebastian Born-Männer an die Tochter der alten Frau geschickt hat. Am Pfingstsonntag am Nachmittag gegen 16 Uhr und gesagt hat, er meldet sich jetzt im Namen seiner Frau noch einmal. Er hat jetzt gehört, dass sie da also den Herrn Grabenwarter eingeschaltet hat. Und er möchte also eines sagen, wenn sie bereit ist, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube 3.000 oder 5.000 Euro zu bezahlen, jedenfalls an so einen mittleren vierstelligen Betrag, dann würde man davon absehen, ein Verfahren zu führen. Und daraufhin habe ich Sebastian Bornmänner angeschrieben, weil ich eine Geschichte vorbereitet hatte, ob das Mail echt ist, ob das wirklich von ihm ist, und habe auch den Kerschbaumer angeschrieben. Und daraufhin hat mir Veronika Bornmänner sinngemäß vermittelt, ich würde sie sozusagen während der Wehen terrorisieren. Und ich habe dann zurückgeschrieben, du, ich muss deinen Anwalt kontaktieren, ich muss deinen Mann kontaktieren. Ich habe mich bewusst an deinen Anwalt gewandt und nicht an dich, aber ich muss ihn nach 29 Mediengesetz mit diesen Sachen konfrontieren. Ich plane, einen Abendnewsletter dazu zu schreiben. Daraufhin hat sie mich gebeten, ob ich das nicht aussetzen kann. Habe ich dann gemacht, habe 2-3 Wochen gewartet und habe sie aber auch gebeten, mich mit ihren privaten Sachen nicht zu behelligen. Das ist ihr Privatleben, ich möchte gerne eine berufliche Kommunikation führen, und habe dann geschrieben, wenn du nicht willst am Wochenbett, dass man dich stört oder dass du gestört wirst, dann solltest du alte Leute nicht vom Wochenbett oder vom Kreißsaal aus bedrohen, weil diese alten Leute, die wehren sich halt dann. Die wehren sich dann. Und hab sozusagen gesagt, dass man muss sich entweder entscheiden, entweder schickt man seinen Mann vor und schickt Geldforderungen, dann muss man damit rechnen, dass diese Frauen sich an die Medien wenden und daraus das auch sozusagen öffentlich thematisieren wollen, oder ich mache das nicht. Aber ich kann nicht irgendwie sagen, ich möchte nicht angeredet werden, während ich aber Klagen einbringe. Das ist im Wesentlichen aus meiner Sicht der Fall. Bornmänner, ich habe ja dann noch irgendwann einmal, da wir auch sozusagen immer wieder auf eine informelle Weise ja uns auch so unterhalten haben, wir kennen uns ja länger, wir waren miteinander in Fernsehsendungen oder haben auch, wie der Fall Lea Schilling war, immer wieder kommuniziert, irgendwann gesagt, ich finde so einen Anwalt wie den Kerschbaumer, der da irgendwelche Mindestpensionistinnen verklagt, ist das eigentlich für den Linken echt der richtige Anwalt? Und nachdem mich der Kerschbaumer in einer Live-Sendung betoniert hat und als Sockenpuppe des Herrn Gross bezeichnet hat und mich da vor dem gesamten Team ziemlich runtergemacht hat, gesagt, du, ich sag dir ganz ehrlich, ich mag von dem nicht geboxt werden, ich will einen professionellen Diskurs führen, und wenn mich jemand, mich boxt niemand. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, das ist mein Anwalt. Da habe ich gesagt, dann suchst du aus den Anwalt. So, und jetzt, ich habe das Gefühl, dass das immer auf eine persönliche Ebene gehoben werden sollte. Mir geht es aber eigentlich nicht um die Bornmänners, sondern mir geht es um die Frage, ob hier das Geschäft oder das legitime, der legitime Kampf gegen Hass im Netz, gegen Bedrohungen, gegen Verwünschungen, gegen schwerste Angriffe durch eine digitale Meute zu einem Geschäftsmodell verkommt, so ähnlich wie die Besitzstörungsklagerei von Leuten, die 3 Sekunden vor irgendeiner Einfahrt reversieren. Ja, und ich glaube, das zerstört den Kampf gegen Hass im Netz. Das führt dazu, dass sich die Leute, die solche Klagen bekommen, digital miteinander vernetzen, und es zahlt ein auf das Konto der Rechten, die sagen, da schaut's her, wir haben es immer schon gewusst, in Wahrheit wollen die ja Cancel Culture auch kassieren und dem Bürger das Wort verbieten. Es geht ja gar nicht um Hass, und das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung.
Du hast jetzt eine Menge mit.
So, es war jetzt ein bisschen lang. Aber ich möchte es einmal, danke, dass du mir mal die Möglichkeit gibst, das sozusagen ausführlich zu erklären, damit man ein bisschen den Kontext
ein bisschen lang
versteht.
Ist jetzt sogar ein bisschen euphemistisch, aber haben wir ja einen Podcast.
Aber dafür haben wir ja einen Podcast.
Nein, das ist alles gut.
Ich rede immer, bis du mich unterbrichst.
Ich würde es nicht wagen. okay. Du hast jetzt viel zu den Bornmänners schon gesagt. Ich möchte an einen Punkt zurückkommen. Erstens zu einem Detail und zweitens zu einer grundsätzlicheren Frage. Ich möchte mit dem Detail beginnen. Das Detail beschreibt jetzt den Fall Gisela K. Diese 84-jährige Dame hat also Post vom Anwalt bekommen. Es gab ein Vergleichsangebot. Es gab den Pranger. Darauf habe ich die Bornmänners auch angesprochen. Ich verweise dazu auf das Gespräch, das ich mit Ihnen geführt habe, das ja zeitgleich mit deinem erscheint. Ich fasse das jetzt sehr knapp zusammen. Und das haben sie weit ausgeführt und gar nicht so zynisch gemeint, wie es jetzt klingt. Wir stehen am Pranger, warum sollten wir andere Leute nicht auch an den Pranger stellen? Also das ist jetzt sehr verknappt quasi die Haltung zu der Einschüchterung der 84-Jährigen. Worum es mir aber geht, das ist jetzt quasi das größere Ganze, ist jetzt viel der Name Robert Kerschbaumer gefallen, und während wir reden, denke ich mir auch, Robert Kerschbaumer wird jetzt eine Einladung in die Dunkelkammer bekommen, die sei hiermit ausgesprochen. Ich werde mich noch mit ihm in Verbindung setzen, weil er ja dann doch auch wohl eine Meinung zu all dem hat. Frage. Am Ende tut Robert Kerschbaumer nichts anderes, als zu versuchen, geltendes Recht durchgesetzt zu bekommen.
Nein. Das ist zu beschönigend. Robert Kerschbaumer nutzt die Mittel der Klagsführung dazu, seine Kritiker mundtot zu machen. Das sage ich hier. Ich weiß, er schreibt jetzt mit und er wird mich dafür wahrscheinlich wieder klagen. Aber was ich in den letzten 3 Wochen erlebt habe, habe ich in 30 Berufsjahren nicht erlebt. Und lieber Nick, du kennst mich. Wir haben viele gemeinsame Geschichten in verschiedenen Zeitungen, von Karl-Heinz Grasser bis Sebastian Kurz, von der Novomatic bis zu tschetschenischen Auftragsmorden erlebt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass mich ein Anwalt innerhalb von einer Woche mit, es waren 8 oder 7 Klagen eindeckt, die immer wieder auch einen gewaltigen Schriftzugswechsel zur Folge haben.
Sag einmal, was das ist, ja, nur damit man Vorstellung bekommt, worum es da geht.
Also zum Beispiel die Signalnachricht, zum Beispiel, die ich dir jetzt vorhin erzählt habe an Veronika Born-Mehner, wurde beim Bezirksgericht Gmünd beantragt einen Zahlungsbefehl über 1.000 Euro, weil ich diese Nachricht an Veronika Born-Mehner geschickt habe, nämlich den Satz: Wenn du Ruhe haben willst am Wochenbett, dann solltest du alte Leute nicht bedrohen, weil die wehren sich dann. Als besonders menschenfeindliche Äußerung, die nach dem Hass im Netzgesetz abgebildet in der E-Commerce-Gesetz dazu führen soll, dass ein Entschädigungsbeitrag in der Höhe von 1.000 Euro zu zahlen ist. So. Die Bezirksrichterin in Gmünd hat diesen Zahlungsbefehl, das ist ein Zahlungsbefehl, musst wissen, da wird einfach einmal eine Order gegeben, zahle, und das Gericht prüft noch nicht in der Sache, sondern es prüft einmal nur, ist das überhaupt ansatzweise möglich? Ja? Also wenn ich sage, Nick, bitte zahle mir 1.000 Euro für den Kauf eines Gebrauchtwagens, dann sagt das Gericht, okay, passt, das ist ein Streit um einen Kauf, aber es prüft noch nicht den Kauf. Und wenn das Gericht aber einen Zahlungsbefehl zurückweist, dann sagt das Gericht, es ist so absurd, dass wir dem Betroffenen das gar nicht zumuten, dass wir als Gericht einen Zahlungsbefehl ausstellen. Und die Bezirksrichterin hat gesagt, diese Klage ist so absurd, wie ich stelle die zurück zur Verbesserung. Und hat dem Kerschbaumer geschrieben und gesagt, das ist rechtlich Nonsens, bitte verbessern Sie das. Dann hat er das verbessert, im Wesentlichen, indem er es einfach nochmal eingebracht hat. Und die Richterin hat gesagt, Sie haben meine Verbesserung nicht korrigiert, Sie haben das Gleiche wieder eingebracht. Wollen Sie eine Verhandlung? Und sagt, ja, wir wollen eine Verhandlung. So. Wozu dient das Ganze? Das dient dazu, dass man in Schriftsätzen meine Signalnachrichten selektiv rausnehmen kann, um damit dann wieder sozusagen in irgendwelchen anderen Medien diese zu verbreiten. Ich weiß mittlerweile, dass Journalisten meine Signalnachrichten haben. Das ist eigentlich eine
Einer sitzt dir so. Jetzt gerade fernmündlich gegenüber, aber ich zitiere jetzt auch nicht raus.
Genau.
Ja, also ich,
genau.
Ich,
ja. Mir ist es auch mittlerweile wurscht. Ja. Ich finde nur diese Methode, sozusagen vertrauliche Kommunikation zu kopieren und weiterzuschicken, das ist einmal eine Methode, die natürlich auch einschüchternd wirkt, weil wer weiß, wer will seine privaten Nachrichten woanders lesen. Ja. Du bist auch nicht alles, was du mir geschickt hast oder was ich dir geschickt habe, in der Öffentlichkeit lesen. Also so fängt einmal so eine Art von, ich würde sagen, so ein Psychological Warfare an. Ja. Zu sagen, ich kopiere Nachrichten in einen Schriftsatz, bringt den ein, drohe dann, dass dort der große Showdown stattfinden wird. Und in Wirklichkeit sagt das Bezirksgericht, das ist ein Schmoren. Ja? Schleicht euch damit. Ja? So. Das ist nicht normale Klagsführung, ja? Sondern das sind Methoden, dass du Klagen einbringst. Ein weiteres Beispiel. Robert Kerschbaumer, entdeckt plötzlich in der Woche, wo wir darüber beginnen, über dieses Geschäftsmodell, nämlich über diese Drohbriefe zu schreiben, entdeckt er, dass in einem Instagram-Reel, das ich veröffentlicht habe, das Wort Kreml-Spion vorkommt. Ich sage es sinngemäß, es wurden Daten von 36.000 Beamten auf einem USB-Stick an Hans-Jörg Jenewein übergeben und sie befinden sich mutmaßlich in den Händen eines Kreml-Spions. Und das, möglicherweise passiert ist, ist, dass diese Daten auch über Egisto Ott an Jenewein gekommen sind. Woraufhin Egisto Ott eine Klage einreicht, dass er mit dem Wort Kreml-Spion gemeint ist. Gemeint ist aber Jan Masalek und nicht Egisto Ott, weil Egisto Ott hätte ich einen mutmaßlichen Kreml-Spion genannt, weil er war noch nicht verurteilt. Und Ott geht zum Mediengericht, bringt eine Klage ein, und blitzt ab, ohne dass ich gehört werde, sagt die Medienrichterin, Herr Ott, Sie sind, jeder, der diesen Satz liest, den der Klient geschrieben hat, kann erkennen, dass Sie überhaupt nicht gemeint sind. Sie sind nicht gemeint. Und die Klage wird abgewiesen. Was macht Kerschbaumer? Er geht zum Handelsgericht und bringt dort eine Klage ein. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube sogar nach dem unlauteren Wettbewerbsgesetz, war eine Ehrenbeleidigungsklage. Warum geht er zum Handelsgericht? Weil das dort viel teurer ist. Dann kostet jeder Schriftsatz 2000 Euro Prozesskosten. Und bringt dort noch einmal eine Klage ein. Wissend, dass er schon abgeblitzt ist. Und macht das noch einmal. Und macht wieder einen Schriftsatz. Und wir machen einen Schriftsatz. Und die machen einen Schriftsatz. Und vom Handelsgericht ist Anwaltspflicht. Das heißt, ich muss mir eine Anwältin nehmen. Ich, privat, Klenk, muss mir eine Anwältin nehmen. So. Gleichzeitig entdeckt er, dass unter meinem Facebook-Posting, wo ich den Artikel über die Strafsache Like gepostet habe, jemand schreibt, Anwälte, die dieses Geschäft betreiben, die haben ja nichts gelernt, die stopfen sich nur die Tasche voll. Ich gebe es jetzt so sinngemäß wieder. Anwälte, nicht Robert Kirschbaumer, sondern Anwälte, die das machen. Robert Kirschbaumer bringt eine Klage ein und sagt, mit diesen Anwälten ist er gemeint und ist eine üble Nachrede. Woraufhin der Richter des Medien, der Herr Bottmessil, das ist der übrigens, der den Pilzer verurteilt hat, sagt, Herr Kirschbaumer, Sie sind überhaupt nicht gemeint. Sie sind nicht betroffen. Ich weise Ihre Klage zurück. Ja, zurück, nicht ab, zurück. Sie haben keine Klagslegitimation. Wieder ein Rechtsmittel dagegen. So, und so geht es die ganze Zeit. Was hat das zur Folge? Ich kriege jeden Tag 3 blaue Briefe vom Briefträger, muss diese Briefe lesen. Diese Klagen sind wahnsinnig dick geschrieben. Die haben teilweise 20, 30 Seiten. Das sind eng bedruckt. Ich vermute, dass sie sozusagen unterstützt mit KI geschrieben sind. Ich kenne ältere Klagen von Kirschbaumer und ich kenne die aktuellen. Das ist eine unglaublich lange Textwürste. Und das hat zur Folge, dass ich sie lesen muss und dass sie meine Anwältin lesen muss. So, was hat das zur Folge? Dass ich in den letzten 2 Wochen sicher 100 Stunden damit zugebracht habe, diese ganzen Schriften zu lesen. So, und gleichzeitig tauchen auf meiner Facebook-Seite auch von irgendwelchen Fake-Accounts auf einmal Beleidigungen von Sebastian Born-Mina auf. Jemand nennt ihn auf meiner Instagram-Seite ein wertloses Wesen. Und er bringt einen Antrag ein auf Löschung. Dazu kommen wir dann noch. Das ist dieses Gesetz, das Beschränkung ist. Oder jemand sagt, er ist eine widerwärtige Person. Sebastian Born-Mina bringt einen Antrag ein auf Löschung. Er könnte mich einfach anrufen und sagen, bitte lösch diesen User-Kommentar auf deiner Facebook-Seite. Ich fühle mich dadurch beleidigt und in der Sekunde, wo er das sagt, wird gelöscht. Aber er bringt einen Antrag beim Mediengesetz ein. Was hat das zur Folge? Diese Anträge kosten mich jedes Mal Geld und der Streitwert des Medienrechts ist relativ niedrig. Das heißt, jeder Schriftsatz, den meine Anwältin schreibt, wird nur mit ungefähr 200 Euro entlohnt. Du weißt aber, eine Stunde Anwältin kostet mittlerweile 300 bis 400 Euro. In manchen Verfahren zieht Kirschbaumer dann die Klagen zurück, weil er dann keinen Kostenersatz leisten muss, weil das Hass im Netzpaket vorgesehen hat, dass die erste sozusagen Eingabe dich befreit, die Kosten der Gegenseite zu setzen. Das heißt, wir haben es hier mit einem ständigen so einem Katz-und-Maus-Spiel zu tun, wo du jedes Mal mit solchen Klagen konfrontiert bist. So, und jetzt habe ich mir gedacht, bin ich eigentlich der Einzige, dem das passiert? Und da gibt es noch jemanden, dem das passiert ist. Anna Thalhammer. Die ist Chefredakteurin des Profil und Herausgeberin des Profil. Und sie hat genau die gleichen Erlebnisse gemacht. Nämlich in dem Moment, wo du dich mit dem Robert Kirschbaumer irgendwie auseinandersetzt, wirst du zugeschissen mit Klagen. So. Und jetzt stelle ich eine Frage. Ist das noch Rechtsverfolgung? Ist das noch ein Organ der Rechtspflege? Oder versucht hier ein Anwalt aus Lienz mit Methoden, die wir im österreichischen Medienrecht bis jetzt nie gehabt haben, weil die Medienanwälte waren eigentlich immer, wurscht, welche Parteien sie vertreten haben, relativ distinguierte Damen und Herren, die mit dem Florett gefochten haben und gesagt haben, Medienrecht, das ist die Balance zwischen Pressefreiheit, Kritikfreiheit, Persönlichkeitsschutz. Lass uns darüber sozusagen distinguiert verhandeln. Aber der entdeckt das sozusagen als Abmahngeschäft und die Born-Menas entdecken das als ein großes Massengeschäft und daher gehe ich davon aus, dass es eigentlich nichts mehr zu tun hat mit Hass im Netz, sondern es ist einfach ein Business geworden. Und daher darf man den Herrn Kirschbaumer, das Oberlandesgericht hat ein Urteil gemacht, auch als einen Kostenschinder bezeichnen. Das ärgert ihn, darum sage ich es hier jetzt noch 3-mal, Robert Kirschbaumer ist ein Kostenschinder, ein Kostenschinder, ein Kostenschinder. Das dürfen wir sagen.
Also an der Stelle natürlich der Hinweis, dass jetzt wiederum der Robert Kirschbaumer nicht da ist,
Robert Kirschbaumer wird sich dazu verhalten.
Ich habe es schon angerissen, er wird natürlich Gelegenheit dazu bekommen. Also mein Beitrag dazu ist, dass soweit es jetzt eine Gisto Oth betrifft, er offensichtlich unterschiedlich gelagerte Empfindlichkeiten ausgeprägt hat. Ich habe ihn in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, darauf angesprochen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also ich habe in der Dunkelkammer Nummer 67
vom 5. April 2024, die ist bis heute online, die trägt den Titel Der Fallig ist tot, Jan Masalex, eifriger Spion. Ja, stört ihn nicht. Ist ihm wurscht.
Ja, ist ihm wurscht. Ja, ja. Warte nur, bis du dich mit Robert Kirschbaumer anlegst. Das Lustige ist ja, dass den Rahmen, den Egisto Ott absteckt, und das ist ja das Interessante, dass die Leute, die sich da ja wehren, sind ja nicht irgendwelche kleinen Leute, die sozusagen in den Shitstorm kommen. Ja, so wie dieser berühmte Shitstorm-Polizist. Redet man dann nachher noch über den. Der ist nämlich wirklich spannend. Ja, aber das ist wirklich ein Judikat, das interessant ist. Sondern da wehren sich ja Public Figures. Egisto Ott ist ein Mensch, der bei dir im Podcast sagt, die Behörden haben Belastungszeugen unter Drogen gesetzt. Ja, also das ist der Vorwurf schwerster Straftaten, die er öffentlich äußert. Er sagt Martin
ja,
Weiß,
ja,
also, oder ich glaube, ich bin mich das richtig in Erinnerung, er sagt Martin Weiß, vielleicht spürst du das ein dann im Podcast kurz, dass man hineinhören kann, aber er sagt, Martin Weiß wurde unter Drogen gesetzt. Ja, also er belastet die Österreich, das Bundeskriminalamt oder die Staatsanwaltschaft damit, Zeugen so unter Drogen zu setzen, dass die unter dem Einfluss der Zurechnungsunfähigkeit ihn belasten. So, also was ist das, wenn es nicht Amtsmissbrauch ist? Ja, der Florian Schäuber ist für ganz andere Sachen verurteilt worden. Ja, der hat nur gesagt, rätselhafte Untätigkeit. Ja. So, ich bin eh schon gespannt, ob das Bundeskriminalamt, der Herr Holzer, das jetzt anklagt und anklagt. So, also wir haben es mit Leuten zu tun. Der Sebastian Born-Mehner sitzt im Ö24 und nennt Gerald Ross eine Ratte, eine hinterhältige Ratte, einen Wappler, einen Volltrottel, einen Vollidioten. Er sagt, sie sind der Lustknabe der Nation. Ja? Er bedroht ihn da drinnen, alles über seinen Lebenspartner offenzulegen. Das heißt, er steckt einen diskursiven Rahmen ab, der nach Heumarkt klingt. Nach Heumarkt catchen für unsere jüngeren Leser. Das war dort am Heumarkt beim Stadtpark, wo sich die Leute auf die Pfeifen kaut haben, unter dem Jeole des Volkes. Und geht dann sozusagen von der Catching-Arena runter und sagt, ah, du hast zu mir auch Arschloch gesagt, jetzt klage ich dir aber. Weil das darfst du nicht. Ich darf schon Arschloch sagen, live auf Sendung. Weil das ist ja nur Satire. Ich darf sagen, du Ratte. Ich darf sagen, du Volltrottel. Ich darf sagen, halt's Maul. Aber wenn du das zu mir sagst, dann befinden wir uns in einem ganz anderen Rahmen. Dann befinden wir uns nämlich auf der Bühne, wo ich das Opfer bin und daher klage ich. Und das stört mich, weil es nämlich zweierlei Maß ist. Und weil es einfach den Geruch hat, dass hier in Wirklichkeit es nicht darum geht, Hass zu bekämpfen, sondern einfach Kohle zu machen. Und jetzt erzähle ich etwas, das mir der Gerald Gross erzählt hat und das er auch mit einem Dokument versucht zu untermauern. Der Gross hat mir erzählt, dass der Sebastian Born-Mehner letztes Jahr im Sommer über Geldprobleme geklagt habe und der Gross gesagt hat, dann Spaß gemacht und gesagt hat, dann musst du halt alle verklagen, die dich da beleidigen, dann kriegst du viel Geld. Und Born-Mehner habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. So, ich weiß nicht, ob das stimmt, das erzählt der Gross. Ich habe den Born-Mehner dazu gefragt, der hat mir dazu gerne Antwort gegeben. Und jedenfalls gibt es meines Wissens nach einen Chatverkauf, wo Sebastian Born-Mehner von Gerald Gross 145.000 Euro fordert dafür, dass er ihn nicht verklagt. 70 für ihn, 75 für die Frau oder umgekehrt 75 für die Frau und 70 für ihn und sagt, wenn du mir 145.000 Euro zahlst, dann haben wir alles bereinigt. So, 145.000 Euro, Nick, kriegst du als Schmerzengeld, wenn du irgendwie an allen Gliedmaßen gelähmt irgendwo liegst, dann kriegst du 145.000 Euro. Also, bis jetzt hat sich, ich habe das Herrn Kirschbaumer und auch Born-Mehner geschickt und die Frage, ob das stimmt, bis jetzt haben sie sich dazu noch nicht verhalten. Gerald Gross hat mir geschrieben, er ist bereit, das auch vor Gericht zu bestätigen. Wir werden ihn auch als Zeuge nominieren. Das heißt nicht, dass ich irgendeine Sympathie für den Herrn Gross habe. Ganz im Gegenteil. Aber man sieht ein bisschen die Hinterbühne.
Dazu darf ich anmerken, dass ich die Born-Mehners darauf angesprochen habe. Du hast ja im Falter darüber berichtet, über diese Aussage von ja. Gross. Ja. Die sagen, es sei glatt gelogen.
Ja, dann wird wahrscheinlich der Gerald Gross einen Chatverkehr vorlegen. Und wir werden den Gerald Gross in den Zeugenstand setzen und dann wird er uns einfach den WhatsApp-Chatverkehr zeigen. Ich darf den hier nicht zitieren, ich habe ihn auch nicht, aber wir können so weit gehen zu sagen, es gab darüber eine Diskussion. Aber Born-Mehner kann das ja richtig stellen. Ich habe ihm diese Frage gestellt, ich habe ihm einen Fragenkatalog geschickt, mit sehr vielen allgemeinen Fragen, zwei wirklich wichtigen Fragen, habe dann noch einmal nachgewassert, habe gesagt, bitte gebt's mir eine Antwort. Und daraufhin hat mir Anwalt Robert Kirschbaumer ein sogenanntes Kontaktverbot ausgesprochen. Auch lustig, habe ich auch noch nie gekriegt. Ich habe auch nicht gewusst, dass private Anwälte als Lehens ein Kontaktverbot aussprechen können. Und habe gesagt, ich darf also nicht mehr in die Nähe kommen von Veronika Bornmähner. Also was da passiert ist, einerseits eine Posse, man kann sagen, die Bornmähners können uns eigentlich wurscht sein, aber die Methoden des Anwalts, die wir hier erleben, gegenüber Journalisten, die recherchieren, und das war einerseits Anna Thalhammer im Profil im Fall Ott und in meinem Fall, wenn es um diese Strafsache Like geht, diese Methoden sind neu und sie zeigen einen sehr, sehr brutalen Einsatz von rechtlichen Instrumentarien, um dich sozusagen müde zu machen. Und dafür gibt es einen Ausdruck, das heißt Strategic Lawsuit Against Public Participation, nämlich SLAP. Jeder, der sich sozusagen beteiligen will, kritische Fragen stellt, recherchiert, wird so gemüllt mit Klagen, dass man am Schluss nicht mehr weiß, wann der Schädel steht. Und so geht's mir gerade. Ich bin tatsächlich wahnsinnig überlastet. Ich würde es nicht jammern, aber es ist eine unglaublich anstrengende 3 Wochen hinter mir, weil die Klagen, die da hineinkommen, eine medienrechtliche Beantwortung brauchen. Und das ist das Problem. Du kannst das nicht selber machen. Das ist unmöglich. Es ist teilweise so komplex und kompliziert. Es gibt zum Beispiel diese eine Lücke. Soll ich dir über die schon?
Na, warte, lass mich auch vielleicht zum Thema, ich möchte vielleicht zum Thema SLAP was anmerken, weil natürlich, die Bornmähners haben auch darüber gesprochen und gesagt, es sei schon deshalb kein SLAP-Vorgehen, weil es erstens unverhältnismäßig sei und zweitens es ja gar keine Schieflage zwischen Klägern und Beklagten gäbe, weil hallo, wer sind wir und wer ist der Fall, der Chefredakteur Florian Klenk? Aber ich glaube, wir werden es jetzt im Diskurs nicht auflösen. Wir, abgesehen davon, dass wir rechtliche Umsetzung einer EU-Richtlinie längst bräuchten in Österreich, brauchen wir auch ein Verständnis dafür, was SLAP tatsächlich ist. Weil natürlich ist jede Form von versuchter Einschüchterung für mich als Journalisten schon eine Form von SLAP. Auch wenn sie nicht ursächlich jetzt einem Gesetz entspricht, das wir noch gar nicht haben.
Ja, also SLAP, so wie wir es klassisch verstanden haben, ist ja die große Firma, weiß nicht, die OMV bringt jetzt Dutzende Klagen ein gegen die Kollegen vom Dossier, weil sie
genau, enormer Streit wäre. Das wäre der Klassiker.
Genau. Ja. So. Genau, das wäre der Klassiker. So, jetzt haben wir eine neue Form von SLAP, die ich total spannend finde, weil wir sie nicht am Zettel haben. Nämlich, und jetzt konstruiere ich einmal einen Fall abseits der Bornmähners. Wir haben derzeit auf dem Feld des Ehrenschutzes Prozessfinanzierer. Robert Kerschbaumer hat mir mal angedeutet, dass auch er sozusagen mit Prozessfinanzierern zusammenhängt. So, ganz abstrakt jetzt einmal, wie funktioniert dieses Geschäft? Nehmen wir mal an, du bist eine Person, die im Netz oft beleidigt wird, bist der Politiker oder irgendeine exponierte Person. Und jetzt kommt jemand zu dir und sagt, Herr Nikpasch, ich sehe, Sie werden im Internet wahnsinnig oft beschimpft. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lege Ihnen einmal eine Summe X hin. Ich gebe Ihnen einmal 50.000 Euro. Und Sie treten mir alle Ihre Ansprüche ab. Und dann geht der Prozessfinanzierer zu einem Anwalt und sagt, bitte klage alles ein, was den Ehre des Nikpasch beleidigen könnte. Und schau, dass du so viel wie möglich Prozesse ermöglichst oder Vergleichszahlungen einhebst. Ja? Weil das ist ein Geschäft. So. Und jetzt merkst du schon, dass das auf einmal nicht mehr darum geht, dass der Nikpasch da was macht, der kleine Bürger wehrt sich, sondern dahinter steht eine, wenn du so willst, eine Art von Versicherungsindustrie. Ja, das ist ein Glücksgeschäft. Wie viel können die einklagen? Wie viel Geld kriegen die? Und das wird dann abgeteilt. So. Und jetzt merke ich auf einmal, dass das, was der Robert Kerschbaumer da mit dem Ott und mit den Bornmähners macht, auch eine Vorbildfunktion hat für ganz andere Leute. Der Peter Hochecker schickt mittlerweile durch die Kanzlei des Linzer Anwalts Johannes Hintermeier Briefe aus, in denen er Leute zu Zahlungen auffordert, die zum Beispiel sagen, er sei dubios. So, also entschuldige, wenn ich Peter Hochecker nicht mehr dubios nennen darf. Ich würde sagen, Peter Hochecker ist sozusagen die Personifizierung des Wortes dubios. Ja? Ich meine, der ist verurteilt worden wegen Bestechung des Finanzministers. Der hat eine Haftstrafe abgesessen wegen Bestechung in der Telekom-Affäre. Der spricht öffentlich darüber. Der schreibt Bücher über seine Art des Lobbyings. Aber auf einmal kommen solche Massenbriefe. Und bei mir ruft an ein Wurstverkäufer aus der Steiermark, der Manuel, und sagt, bitte, Herr Klenk, ich habe gelesen da Ihre Geschichten übers Like. Können Sie mir helfen? Schauen Sie mal, der Hochecker will von mir 1.000 Euro, weil ich gesagt habe, der ist dubios. Ja? Oder eine Frau hat der Matura, Christian Matura, den kennst du doch gut aus der Pinatsche-Geschichte, schreibt einer Frau einen Brief, sie habe im Standardforum ein grünes Strichel gemacht. Das sind diese, weißt du, wenn du den Kommentar nach oben ranken willst, unter einem Satz, wo drin steht, das ist ein Gesindel. Und gemeint war sozusagen Bilnacek, Matura und die ganze Partei. Das ist ein Gesindel. Und die hat da ein grünes Strichel gemacht. Und die hat bezahlt. Die hat 1000, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber sie hat eine ständige Nummer bezahlt, weil sie sagt, ich habe ein behindertes Kind, ich kann mir den Prozess nicht leisten. So. Und solche Briefe kriege ich jeden Tag. Das fängt an zu sickern, dass Anwälte so Drohkulissen aufbauen und die kleinen Leute sagen, ich kann mir das nicht leisten. Jetzt gerade, und jetzt gehen wir zurück zu dem Fall von der Gisela. Als wir zu recherchieren begonnen haben, hat Kerschbaumer noch einmal einen Schriftsatz eingebracht, wo er sagt, wie arg das ist, dass die sich aufregt und sie ist die Böse, sinngemäß. Und kurz darauf hat er die Klage kommentarlos zurückgezogen. Auf einmal war die Klage weg. Der Prozess wurde abberaumt, es war nichts. Das heißt, die Gisela ist auf ihre ganzen Prozesskosten, die natürlich auch anwaltliche Vertretung braucht, sitzen geblieben. Nichts. Das Einzige, was die kriegt, sind 70 Euro Vollmachtsbekanntgabe. Der Prozess ist weg. Das heißt, ich merke, ich krieg nichts oder ich krieg das nur unter dem Preis öffentlicher Berichterstattung, weil die Frau Gisela ist jetzt sozusagen in den Medien und daher ziehe ich das schnell zurück. Gleichzeitig hat aber eine Linzer Postbeamtin für genau den gleichen Satz, das gleiche Like, der gleiche Sachverhalt am 20. Juni ihre Strafverhandlung in Graz, weil die sollte 6.000 Euro zahlen. Genau der gleiche Fall. So, also entweder bin ich der Meinung, das ist nichts als Veronika Born-Männer, dann ziehe ich die Klagen aber gegen alle zurück. Oder ich ziehe sie nur gegenüber jenen Leuten zurück, die sich in der Öffentlichkeit wehren und meinen guten Ruf als Vorzeigelinke, als Gewerkschafterin beschädigen. Und das schmeckt mir nicht. Und das merken die Born-Männers, dass ich ihnen da sozusagen auf etwas draufgekommen bin, das über den Fall hinausstrahlt, nämlich eine sehr extensive Benutzung rechtsstaatlicher Möglichkeiten, um von Leuten, die möglicherweise eine Straftat begangen haben, Geld zu bekommen. Weil nämlich, und jetzt erzähle ich dir etwas exklusiv hier, dieser Tage, warum sage ich möglicherweise, dieser Tage das Oberlandesgericht eine neue Entscheidung zum Like gesetzt hat. Da hat jemand den Satz geliked, der Lama-Hirte Born-Männer soll irgendwie scheißen gehen oder irgend sowas. Oder soll die Pappen halten, der Lama-Hirte irgend sowas. Und das Oberlandesgericht Wien hat gesagt, dieses Like unter diesem Satz muss man in einem größeren Kontext betrachten. Das ist nicht einfach nur eine, ich lese dir das jetzt aus dem Urteil vor, weil das ist wirklich interessant. Der Satz, der geliked wurde, lautete, dass sich die Angeklagte durch das Setzen des grafischen Symbols Like auch mit einer Verspottung des Anklägers als Lama-Hirte dergestalt identifiziert, diesen als dummen Viehhirten ohne große geistige Kapazitäten darzustellen, wird den Durchschnittsbetrachter nicht annehmen. Nachdem die inkriminierte Äußerung den objektiven Tatbestand eines Medieninhalts als einer Beleidigung nicht verwirklicht, war den Beschwerden daher der Erfolg nicht beschieden und es war sozusagen abzuweisen. Also das Gericht hat in dem Fall gesagt, erstens einmal stellt sich der Born-Männer selber, oder sie stellen sich in die öffentliche Arena, sie müssen mehr aushalten als die normalen Bürger. Und dieses Like, diese digitale Geste, kannst du nicht einfach nur so interpretieren, zu sagen, es ist eine Beleidigung. Dieses Urteil, über das wir nächste Woche berichten werden, ist eine sozusagen offensichtlich eine Änderung der Judikatur. Sehr schnell sind jetzt zwei Entscheidungen gekommen vom Obersten Gerichtshof und auch vom zweiten Senat des OLG. Das ist der sogenannte Röckler-Senat. Es gibt den Frohner-Senat und den Röckler-Senat. Und der Röckler-Senat hat im Wesentlichen gesagt, wir beenden jetzt diese Leckerei. Weil die haben erkennen offensichtlich, dass sie das Tor zur Hölle aufstoßen. Weil wenn ich das Like als eine Übernahme der Äußerung habe, dann habe ich morgen das halbe Land vor Gericht stehen.
Vielleicht zur praktischen Umsetzung. Rechtlich macht sich jeder Medienschaffende, und das ist tatsächlich jeder, der einen Social Media Account betreibt mit Kommentarfunktion, dahingehend angreifbar, dass er letztlich nicht nur haftet für die Postings auf dieser Seite, sondern auch für die Anzahl der Likes. Und jedes einzelne Like unter einem Posting ist ein eigener Rechtsfall. Also wenn ein Kommentar 300 Likes hat, dann habe ich 300 potenzielle Probleme als Seitenbetreiber. Wo ich schon ein Problem mit dem Posting an sich habe. Also das Problem beginnt ja schon damit, dass alle, die Social Media Accounts haben, schon einmal erkennen müssen, ob ein Posting auf ihrer Seite Angriffsfläche bietet. So fängt es ja schon einmal an.
Genau. Und das ist aber unmöglich. So, wenn du heute in der Nacht schlafst, ja, oder machen wir, ich habe eine kleine Satireaktion gemacht mit dem Fritz Jergic von der Tagespresse. Wir sind hergegangen, Jergic hat ein paar Fake Accounts aufgestellt und hat auf der Facebook-Seite der Justizministerin, also Instagram-Seite der Justizministerin, des Medienministers Babler, des Bundeskanzlers, des Innenministers und ich glaube, was war noch, ich glaube die vier, haben wir Beleidigungen meiner Person gepostet. Und zwar genau die Beleidigungen, mit denen Bornmena gewonnen hat. Also Florian Klenk ist ein wertloses Wesen, Florian Klenk ist eine widerwärtige Person, Florian Klenk ist ein linker Trampel. Alle diese Beleidigungen, von denen wir wussten, die Gerichte werden sie verurteilen. So. Und der Jagic hat das dort gepostet und wir haben einen Screenshot gemacht. Ich hätte jetzt zu Gericht gehen können und jetzt sind wir bei dieser Lücke. Jetzt sind wir da, wo das Gesetz geändert wird. Und ich hätte jetzt am nächsten Morgen zum Landesgericht für Strafsachen gehen können und sagen können, auf der Website des Medieninhabers Babler, Sporrer, Stocker, Republik Österreich befindet sich eine Beleidigung meiner Person. Ich stelle den Antrag auf Löschung. Und ich stelle den Antrag, dass auf diesen Facebook-Seiten ein Monat lang eine Mitteilung nach 37 Mediengesetz veröffentlicht wird, dass ich einen Antrag auf Löschung gestellt habe. Das müssen die veröffentlichen. Und diesem Antrag wird sofort stattgegeben, wenn eine Beleidigung angenommen wird. Und ich habe Anspruch auf Ersatz meiner notwendigen Verteidigungskosten nach dem Rechtsanwaltstarif. Das sind ungefähr 2000 Euro. So. Und wenn die Person dann diese Mitteilung veröffentlicht, muss sie das einem Anwalt, dem gegnerischen Anwalt mitteilen. Wenn sie das nicht macht, kann der wieder den Antrag stellen, kann noch einmal 900 Euro verlangen und kann auch für jeden Tag, wo das nicht erschienen ist, eine Penale beantragen.
Kurzer Einwand. Das kann auch Postings betreffen, die nur eine Stunde oder 10 Minuten online sind und wieder gelöscht werden.
Es ist 5 Sekunden. Es gibt eine Entscheidung vom Richter Hanzur aus dem Landesgericht Wien. Du siehst, ich bin schon ein bisschen nerdy, ja. Ich kann ja jetzt schon so die Richter nennen, dass das ganz kurz reicht. Ja, es ist dort einfach abrufbar gewesen und das Gesetz sagt nicht, wie lange. Das heißt, ich kann mir theoretisch, und ich habe es beim Bornmena, der Bornmena hatte einige Beleidigungen meiner Person tatsächlich drauf, hat er stehen lassen, habe ich mir gescreenshottet, einfach um ihm zu zeigen, dass selbst er, der immer sagt, das muss man halt moderieren, und selbst er
hat Beleidigungen wie, drauf Gegenrede, gehabt. Er wirft und dir genau das Gleiche vor. Du hättest auf deinem Facebook-Account beleidigende Äußerungen über ihn bzw. das Ehepaar stehen lassen.
Nein, ich habe es nicht stehen lassen, sondern ich habe auf meinem Facebook-Account 17.000 Postings und du kannst einfach nicht real-time, außer du sagst, okay, wir beenden Social Media, aber du kannst das nicht real-time moderieren, weil irgendwann schlafst und irgendwann sitzt du am Häuseln und irgendwann hast du auch was anderes zu tun, als dann zu schauen, ob irgendwer auf der Welt Bornmena beleidigt hat. Ja? Bei Instagram, du kannst die Kommentarfunktion ausschalten. Okay, wir können sagen, wir machen Social Media ohne Kommentare und wir schalten das einfach aus. Das hat zur Folge, dass sich die Leute nicht mehr unterhalten können, dass eine Art von digitalem Forum einfach abgedreht wird, weil jemand sagt, ich könnte darauf beleidigt werden. Mit anderen Worten, wir sagen, wir machen keine Wirtshäuser mehr. Ja, es gibt keine Stammtische mehr, weil der Wirt kann nicht dafür sorgen, dass nicht an einem Tisch jemand laut jemanden anderen beleidigt. Daher sperren wir die Wirtshäuser zu.
Ja, du siehst mich jetzt schon Kopfschütteln, weil am Wirtshaustisch bleibt es am Wirtshaustisch. Ja. Wenn du es online machst, hat es die ganze Welt.
Ja, dann nehmen wir ein Fußballstadion her. Und in einem Fußballstadion schreit jemand durch den Lautsprecher zum Schiedsrichter, du schwarze Sau. Gemeint ist die Dress, nicht die Hautfarbe. Du schwarze Sau. Oder weiß nicht, der Schiri, irgendeinen Fluch zum Spieler, sagt du Drecksau oder du Arschloch oder es wird irgendeine Hassparole gemacht und wir müssen leider das Stadion sperren, weil der Stadionveranstalter ist nicht fähig, sozusagen den Einzelnen, nicht nur den, der die Hassparole spricht, sondern auch die dazu applaudieren, in Schach zu halten. So. Und dieses Problem kennen wir in der Rechtsordnung. Deswegen haben wir das sogenannte Notice-and-Take-Down-Prinzip erfunden. Das heißt, wenn der Bornmena sieht, dass er beleidigt wird, muss er mir eine kurze Nachricht schicken, so wie er auch eine Klage schickt, nämlich das gelindere Mittel wählen, das mich nichts kostet und auch ihn nichts kostet, und sagen, du hast auf deiner Facebook-Seite eine Beleidigung, ich habe das entdeckt, gib das sofort runter. So. Und wenn ich das nicht mache, dann kann er zu Gericht gehen. Das ist ja total okay.
Aber das geschieht im gegenständlichen Fall nicht, weil man auf Grundlage der Lücke im Mediengesetz eben als Betroffener direkt zu Gericht gehen kann und der Seitenbetreiber schon in eine rechtliche Auseinandersetzung verwickelt wird, noch bevor er darauf reagieren kann.
Genau. Und ich habe den Kerschbaumer gefragt, on the records, darum kann ich es auch sagen, habe gesagt, warum machen Sie das? Sie können ja einfach den anrufen. Sagt er, weil ich es kann. weil er mit Geld verdient. Sascha Flatz ist ein eher der, sozusagen dem rechten Lager zugehöriger Anwalt. Das war der die Anna, dieses Mädchen da vertreten hat. Der hat einmal ein paar TikTok-Videos aufgenommen oder Insta-Videos, wo er sich sozusagen über den Kerschbaumer auslässt. Und siehe da, in der Nacht waren auf einmal beleidigende Kommentare auf seiner Instagram-Seite und er hatte in der Früh schon medienrechtliche Anträge. Ja, dem ist genau das Gleiche passiert. Also das wird nicht nur eingesetzt gegen Journalisten, sondern es wird auch eingesetzt gegen Anwälte, die dir das Geschäft stören. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Sagen wir, morgen kommt vielleicht die identitäre Bewegung drauf, dass man das eigentlich auf der Facebook-Seite der Caritas machen kann. Oder es kommen Männervereine drauf, dass man das bei Frauenhäusern auf der Facebook-Seite machen kann. Oder es kommt der Tierschützer drauf, dass man das auf der Seite von Landwirten oder von Bauern oder vom Urlaub auf dem Bauernhof machen kann. Also du kannst mit diesem Instrumentarium jeden, der einen Social-Media-Account mit Kommentarfunktion hat, morgen ruinieren, weil ja nicht nur die Beleidigung als Delikt gilt, zumindest jetzt bis zu der Entscheidung, sondern auch jedes Like. Das heißt, sie kann ja jedes Like einklagen. Ja? So, und jetzt hat Anna Sporer und der Babler gesagt, und alle Medienanwälte, der Rami, den ich als eher dem konservativ-bürgerlichen Lager zuordne, der Michi Pilz, der dem eher SPÖ-Lager zuzuordnen ist, die Maria Windhager, die Grünen vertreten hat, der Niki Haas und der Völk, die der FPÖ zuzurechnen sind, alle Medienanwälte haben gesagt, das ist eine planwidrige Lücke, das gehört geschlossen. Und keiner von den Wiener Medienanwälten hat diese Lücke missbraucht oder gebraucht. Weil die Medienanwälte sagen, für das gehen wir uns eigentlich nicht her. Der Einzige, der das gemacht hat, ist der Robert Kerschbaum aus Lienz. Und ich frage mich langsam, wo kommt der eigentlich her? Wo kommt der eigentlich her? Warum hat Egisto Ott, ein nicht rechtskräftiger, erstinstanzlicher Kreml-Spion, auf einmal diesen Mann her? Was ist der Grund, warum er das macht? Geht es da um Kohle? Geht es darum, eine systemische Veränderung in der Medienlandschaft zu haben? Geht es um eine Verunsicherung der öffentlichen Meinung? Mittlerweile alle, die das mitkriegen, sagen, ich schreibe eh schon nichts mehr ins Internet. Ich tue eh schon nichts mehr liken, weil ich weiß ja nicht, was mir passiert. Und das ist genau das, was wir den Chilling-Effekt nennen. Und das ist das, warum mittlerweile so Leute wie Ronen Steinke, der ein wunderbares Buch über Meinungsfreiheit geschrieben hat, gesagt hat, und der Ronen Steinke ist wirklich kein Rechter, gesagt hat, vielleicht hat der J.D. Vance doch recht und bei uns ist irgendwie ein bisschen was schief in Sachen Meinungsfreiheit. Weil wir anfangen, jede Mikrogeste zu verteilen. Ich würde so weit nicht gehen. Aber wir haben einen Einschüchterungsmoment. Die Leute wissen nicht mehr, was sie sagen dürfen. Und das erinnert mir ein bisschen an die Metternich-Zeit, wo die Leute beim Wirzen gesessen sind, den Kaiser beleidigt haben und hinten saß der Inspektor und hat mitgeschrieben und hat gesagt, wer hat geklatscht, wer hat das gesagt, aha, okay, na, da werden wir jetzt einen Prozess führen und da werden wir dich vor Gericht stellen und du wirst schon sehen und wir werden dich schon niedermachen. Du wirst schon sehen. Zahlen sie oder wir stellen sie bloß. Und das ist ein Jakobinertum, das habe ich dem Sebastian Born-Mehner in einem vertraulichen Gespräch auch an den Kopf gesagt. Ich habe gesagt, was ihr da macht, ist Jakobinertum. Ihr wollt auch noch den Letzten, der irgendwo ein Like gesetzt hat, an den Pranger stellen, verurteilt wissen, öffentlich dissen. Es geht doch überhaupt nicht mehr um Hass im Netz, sondern es geht nur mehr um eine Schlacht, möglichst viel Blut. Und man kann nur eines sagen, Fundamentalisten sind meistens in dem Blutbad, das sie angerichtet haben, und jetzt reden wir von einem juristischen Blutbad, um diese Metapher zu verwenden, meistens selber drin untergegangen.
Ich bin mir nicht sicher, ob du da nicht die Falschen anschreist, weil diese ganze Kiste würde so nicht funktionieren, wenn die Gerichte nicht entsprechend entscheiden würden.
Absolut. Aber jetzt sind wir doch in einer, weil einzelne wenige was Ordinäres schreiben, und jetzt reden wir von Sätzen wie, es gibt niemanden Dümmeren auf dem Planeten, ja, oder ein linker Trampel. Also wir reden jetzt nicht von Bedrohungen, wo jemand sagt, bringt den und den um oder wir ziehen jetzt vor sein Haus und wir zünden es an oder so. Das ist ja ganz klar. Sondern wir reden jetzt von einer derben Volkssprache in einem Diskursraum, den ja der Herr Ott oder der Herr Born-Mehner oder der Herr Hochecker oder wie sie alle heißen, selber abgesteckt haben als derb. Die gehen ja alle in die Öffentlichkeit. Der Herr Strache, der sich wehrt, ja, der wehrt sich nicht gegen Likes, sondern gegen andere. Aber Leute, die ja in der öffentlichen Arena massiv austeilen, davon profitieren, ihr Geld verdienen. Auch Veronika Born-Mehner war auf Ö24 mit Leo Lugner. Das hat man schon wieder vergessen. Es war nicht so erfolgreich wie die Show mit Gross und Born-Mehner. Born-Mehner und Gross wollten in der Stadthalle auftreten. Also buchstäblich Hallen füllen mit einem derben, ordinären, sozusagen Rage-Event. So. Und jetzt gehen die Leute in dieser Stimmung hin und sagen, hörst du Lama-Hirte. So. Kann man sagen, das ist eine Herabwürdigung, das ist eine Beleidigung, eine Beschimpfung, ja. Aber vielleicht muss sich jemand, der selber das Wort sie niederträchtige Ratte verwendet, dann gefallen lassen, dass das Publikum sagt Lamahirte. Das ist einfach, du kannst nicht in den, am Heumarkt gehen, ins Ketschen und oben hauen sich die zwei, der Otto Wanz und weiß nicht wer, auf die Pfeifen und das Volk schreit, heuer mal eine Blader, geh mal rum, heuer die Goschen ein. Und der sagt, aha, was hast du jetzt gemacht? Eine Aufforderung zu einer mit Strafe bedrohten Handlung? Du hast gesagt, ich soll ihn am Körper verletzen. Na, jetzt klage ich dich aber. Das funktioniert so nicht. Du kannst nicht in einem Milieu sein wollen und dich dann gegen dieses Milieu wehren. Und zwar mit Leuten. Und jetzt nochmal, die 84-jährige Gisela aus Bad Gams ist eine Handarbeitslehrerin, die dort mit zittriger Hand auf ihrem Balkon sitzt und sagt, ich habe mir halt das gern angeschaut, den Born Männer und den Gross, weil das war halt, da habe ich halt beide Seiten gehört und das hat mich halt unterhalten und da unten hat wer was geschrieben und da habe ich drüber scrollt und da bin ich vielleicht angekommen, ich weiß es nicht mehr. So, das ist das Gegenteil von Hass im Netz. Ich würde so weit gehen zu behaupten, diese Frau zu bedrohen, sie auf einem Forum von Gerald Gross bloßzustellen, ist eigentlich eine bedenkliche Geste.
Es ist dünnes Eis, das gegeneinander aufzuwiegen, weil die müssen schon viel aushalten auch. Also jetzt zu sagen, selber schuld, ihr provoziert es ja die ganze Zeit.
Naja, selber schuld. Ich sage noch einmal, ich sage nicht, dass die Bedrohungen aushalten müssen. Ich sage nicht, dass sie Vergewaltigungswünsche aushalten müssen. Ich sage nicht, dass sie Morddrohungen aushalten müssen. Überhaupt nicht. Dafür gibt es Gerichte, Polizei, Behörden. Und wir wissen aus vielen Fällen der Born Männers, dass ihnen da nicht ordentlich geholfen wurde. Oder nicht mit der notwendigen Akribie. Mir geht's um was ganz anderes. Mir geht's darum, ob Anwälte aus diesem Kampf ein Geschäft machen und damit diesen Kampf sowohl politisch als auch gesellschaftlich diskreditieren. Wenn einmal Ingrid Brodnik und Nicola Werdenig und Georg Bürstmeier und Anna Sporrer und Andi Babler sagen, hey, was da passiert, ist nicht mehr in Ordnung, dann würde ich mir doch langsam als Robert Kirschbaum mal den Gedanken machen, und ich habe ihm das auch geschrieben, und gesagt, könnte es nicht sein, dass sie sich vielleicht jetzt ganz furchtbar verrennen? Sie haben vielleicht, wenn du sagst, die Gerichte geben ihm recht, die Gerichte geben ihnen ja in vielen Entscheidungen nicht recht. Allein in den Verfahren, die ich erlebe, bekommt er, bis jetzt hat er in einem Fall ein bisschen recht gekriegt. Aber auch nur aufgrund dieser Gesetzeslücke. Das heißt, er reizt das aus, weil er weiß, die meisten Leute können sich Prozesse nicht leisten. Diese Postbeamtin da, von der ich dir erzählt habe, deren Mann hat mir gesagt, meine Frau traut sich nicht vor Gericht. Die wohnt in Linz, die muss jetzt nach Graz fahren, die muss dort vor den Strafrichter. Das ist eine Frau, die verdient 1500 Euro als Teilzeitkraft bei der Post. Sagt, die traut sich das nicht, die hat Angst davor. So, ich zahle lieber die scheiß 3000 Euro, dann habe ich eine Ruhe von dem. Weil wenn ich dort jetzt hingehe, dann kriege ich noch eine Glock und noch eine Glock und dann muss ich noch einmal hin. Und dann, was weiß ich, dann stehe ich auf der Website von dort, dann können das alle einsehen. Und das ist doch bitte nicht mehr gerecht, sondern da maßt sich ein Anwalt an, einen Scharfrichter zu spielen über das derbe Volk und er maßt sich an, mit den Mitteln des Rechts hier sozusagen und auch mit geschwollenem Kamm sozusagen eine Art Sittenrichter zu spielen und zu sagen, okay, lassen wir die Gerichte entscheiden, ich sitze am längeren Hebel, weil ich habe möglicherweise einen Prozess finanziert im Rücken, der mir das alles zahlt, ja. Und du hast es nicht. Und das ist ein Ungleichgewicht, ein finanzielles. Und daher ist es eine Slap-Klage. Auch wenn ihm das wehtut, wenn ich das sage, und auch wenn es den Born Männers oder dem Magister Ott wehtut, natürlich ist hier ein ökonomisches Ungleichgewicht. Was er macht, ist, er produziert damit Judikatur. Und das ist ja das etwas, was jetzt wieder sozusagen uns Journalisten oder alle anderen interessieren muss. Durch diese vielen Klagen wird das alles nach oben getrieben und judiziert. So, jetzt haben wir in diesem Fall, wo wir am Anfang geredet haben, dieser Fall Tanja, wo das Like strafbar war, auf einmal eine OLG-Entscheidung. So, und eine OLG-Entscheidung strahlt nach unten. Das heißt, alle Landesgerichte, die mit Mediensachen befasst werden, müssen das so entscheiden wie das OLG. Drum ist es so ein Glück, dass es jetzt eine zweite OLG-Entscheidung gibt, die genau diametral ist. Und irgendwann wird es der Oberste entscheiden müssen. So, das heißt, was da passiert, ist eine Transformation des Rechts. Wir haben derzeit auch eine sehr konservative Medienrichterschaft. Das war schon mal viel liberaler. Wir erinnere dich zurück an die Zeit, wie Haider war, 2000. Da gab es diese vielen Klagen von Jörg Haider. Gab es damals einen jungen Konzipienten in der Kanzlei Böhmdorfer, der hieß Michael Rami, er ist ein Verfassungsrichter und hat sich ein bisschen geläutert und gewandelt. Und der Haider hat damals alles geklagt. Ich kann mich erinnern, sogar eine Karikatur im News, wo er mit Hörnchen dargestellt wurde, ist der Teufel. Ja, und hat alles geklagt und zum Teil gewonnen. Und irgendwann hat Straßburg gesagt, Moment, hey, ihr macht einen Chilling-Effekt. Die Leute trauen sich nichts mehr sagen. Das ist rechtswidrig. Erinnere dich, der Besuch der drei Weisen damals, die kommen sind und gesagt haben, diese Klagerei macht einen Chilling-Effekt. So. Und dann gab es eine total liberale Phase im Medienrecht. Sehr viele Richter, die durchaus sozusagen im Sinne des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gesagt haben, was in der öffentlichen Arena stattfindet, ist sehr liberal. Ich habe einmal den Fehler gemacht, jemanden zu klagen, der mich einen Volltrottel genannt hat, auf dem Baumgartner seiner Website. Und ich habe gesagt, ich will eine Spende haben und habe den Prozess verloren. Weil der Richter gesagt hat, Herr Chefredakteur, wenn zu Ihnen jemand Volltrottel sagt, dann meint er das ja nicht persönlich, sondern er ist mit Ihrer Meinung nicht einverstanden und das will er kundtun und das müssen wir in diesem Sinne verstehen. Und ich sagte was, die Richterin hat recht gehabt. Ich habe keine Berufung gemacht. Ich habe gesagt, ja, stimmt, es wäre wirklich deppert. Ja? Weil ich mir dachte, ein Baumgartner, der hat mich damals eine Pharma-Hure genannt und ich mir dachte, jetzt gehe ich dagegen vor. Und es war mir eine Lektion, dass ich gelernt habe, was auszuhalten, Beschimpfungen auszuhalten. Ich bin ja überhaupt der Meinung, dass die Beschimpfung, die einfache Beschimpfung, nicht die Drohung, nicht die Gewaltdrohung, nicht die Straftat, die normale Wirtshausbeschimpfung, Deppertat, Trottel, Arschloch, wie auch immer, Volldepp, die gehört ins Verwaltungsrecht, die gehört überhaupt nicht vor Strafgerichte. Das soll die Polizei lösen mit einem Strafmandat, so wie wenn du in der Nacht besoffen durch die Gasse marodierst und sagst, Arschlöcher alle, dann kommt der Polizist, sagt Ordnungsstörung, 100 Euro, 300 Euro zahlen sie das gleich oder wollen sie eine Anzeige und dann kannst du zu den Gerichten gehen. Das gehört raus aus dem Strafrecht. Warum sollen sich denn die Gerichte, die viel wichtigere Dinge zu tun haben, die wirklich Hass im Netz bekämpfen sollen, die wirklich Vergewaltigungen bekämpfen sollen, mit dem ganzen Scheiß beschäftigen? So, und jetzt gibt's den Paragraph, jetzt gibt's einen Paragraphen in der Zivilprozessordnung im Rahmen des Hass im Netz-Gesetzes, der vorsieht, wenn deine Menschenwürde gröblichst misshandelt wird durch ein Posting, dann kannst du bei Gericht einen ziemlich billigen, kostenfreien Antrag stellen, dass das gelöscht wird. Und der Richter macht so eine Art digitales Wegweiserecht. Das gibt's schon. Das funktioniert noch nicht. So. Wer war der Erste oder einer der Ersten, der das benutzt hat? Egisto Ott. Egisto Ott gegen Anna Dahlhammer, weil Anna Dahlhammer einen Tweet des Investigativjournalisten Christo Grosev, der sich darüber beschwert hat, dass Egisto Ott irgendwie Ehren bespitzelt hat und gleichzeitig als Filmstar auf dem roten Carpet geht, mit den Worten Jupp kommentiert hat. Und irgendein Bezirksrichter, ich glaube aus Villach, hat gesagt, das ist ein Verstoß gegen das Hass im Netzgesetz, weil die Dahlhammer Jupp gesagt hat. Also du siehst, die Gerichte sind zum Teil, entweder sind sie überfordert oder sie beschäftigen sich nicht wirklich mit dem Wesen einer Public Debate oder sie haben zu wenig Kontext mitgeliefert bekommen, weil es wenig Medienanwälte gibt. Jeder Medienanwälte, darum ist es so wichtig, dass man sich Medienanwälte nimmt. Für alle, die da zuhören, wenn sie mit sowas bedroht sind, nehmen sie sich einen Medienanwalt. Das sind Spezialisten, so wie Mietrechtsanwälte, Arbeitsrechtsanwälte, weil du immer den Kontext mitliefern musst. Das Wort Arschloch kann eine Beleidigung sein, es kann aber auch gar nichts sein. Wenn ich sage, Nikwasch, du bist der Arschloch und du sagst darauf, du bist der Arschloch, dann kann ich dich nicht klagen. Weil dann ist das eine Replik. Ja? Wenn du jetzt einfach so zu mir Arschloch sagst, live auf Sendung, dann würde ich sagen, das geht mir jetzt einen Schritt zu weit. Wenn du aber sagst, hey, komm, wir kennen uns so lange, wir haben immer zueinander Arschloch gesagt, dann wäre das eine milieubedingte Unmutsäußerung. Das heißt, ein und dasselbe Wort kann in einem ganz unterschiedlichen Kontext eine unterschiedliche Bedeutung haben. Und das muss ein Medienanwalt dem Gericht klar machen in einem langen Schriftsatz. Darum ist das auch so teuer, aber das Medienrecht sieht sehr geringe Kostenersätze vor. Das heißt, deswegen gibt es auch so wenig Medienanwälte, weil die relativ wenig kriegen. Und das nutzt man jetzt aus, indem sich Leute dann irgendeinen Wald- und Wiesenanwalt nehmen aus dem Nachbardorf und der ist mit dieser Geschichte überfordert, weil er sich nicht auskennt im Detail. So, und so wird Judikatur produziert und wir haben es derzeit leider auch mit Gerichten zu tun, die viele Dinge, die in anderen Ländern selbstverständlich zulässig werden, verurteilt werden. Bitte rekapitulieren wir mal. Die Malerina kriegt ein Problem, die Kabarettistin. Da Florian Schäuber wird strafrechtlich verurteilt, weil er irgendwie den Chef der Polizei kritisiert. Der Fritz Jergitsch von der Tagespresse wird verurteilt wegen eines Satirebriefes. Wir haben mittlerweile Verurteilungen von Leuten, die in anderen Ländern ganz selbstverständlich als Satiriker, als Komiker, als Public Figure durchgehen würden. Ich glaube, wenn Donald Trump die österreichischen Mediengerichte hätte, es würde keine Late-Night-Shows über ihn geben. Und das ist eine Entwicklung, die ich mit Sorge beobachte, weil die Mediensenate offensichtlich die Kontexte oft nicht genug berücksichtigen. Jetzt beginnt sich's vielleicht wieder zu ändern. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir zwar da miteinander reden oder dass vielleicht einmal die Thalhammer eingeladen wird oder dass auch andere Medienmenschen drin sind und sagen, Vorsicht, was hier passiert, ist eine Einengung des Diskursraumes. Und zwar unter einem, und darum finde ich diese Geschichte so interessant, unter einem linken Segel. Und das, da muss man verflucht aufpassen. Weil die, die dann sozusagen unter dem linken Segel da in diesen Raum segeln, sagen, ja, ihr wollt ja, dass Hass im Netz unbestraft bleibt und ihr wollt ja, dass wir da beleidigt werden. Nein, wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen ja nicht, dass das missbraucht wird. Ja, das haben wir schon lang geredet. Ich weiß nicht, ob uns noch irgendwer zuhört, aber...
Du, ich hab ganz ordentliche sogenannte Completion Rates in der Dunkelkammer. Also... Das heißt nicht, dass man uns jetzt immer noch zuhört an dem Punkt. Ich werde es herausfinden. Du sag, ich muss das jetzt aber schon nochmal einfangen, weil wenn man dir so zuhört, und ich, das habe ich auch im Gespräch mit dem Barmenas gesagt, also ich habe da, ich stehe da absolut bei dir argumentativ, wenn es um diese hochproblematische Handhabung, insbesondere der Likes geht. Aber ich bin generell der Meinung, dass wir da eine viel klarere Rechtslage brauchen, was Hass im Netz genau bezeichnet, ja, und was nicht. Ich gestehe den Bornmeners auf jeden Fall einen Punkt zu, sich gegen Hass zu wehren. Und ich habe es gesagt, sie führen das auch aus. Ja, da müssen sie einiges aushalten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ja. Verstehen du es jetzt nicht, wie konnte ein berechtigtes Anliegen, das du vorbringst und Kritik an dem, was die Bornmeners tun, die lassen sie ja auch zu, so weit ins Persönliche abdriften, dass jetzt der Eindruck entsteht, da sei was zwischen euch. Also sie haben wörtlich gesagt, du würdest eine Vendetta gegen sie führen.
Ja, schau, das ist einfach absurd. Ja. Ich versuche zwei Dinge. Ich habe lange überlegt, wie reagiere ich auf diese, also es hat ja damit begonnen, dass es auf einmal, während ich noch recherchiert habe, ein Posting gab, des Sebastian Bornmeners, dass ich seine Frau tyrannisieren würde am Wochenbett. Das Argument des Wochenbetts tauchte das erste Mal Ende April auf, gegenüber der Frau Gisela, und ich glaube, das Kind ist geboren worden irgendwann Ende Mai. Ich billige das völlig zu, ja? Aber wenn ich auf der einen Seite solche Klagen rausschieße, dann muss ich damit rechnen, dass ich, wenn ich diese Klage jemanden in die Hand drücke, dass dieser Mensch sich wehrt und zwar auch zu Medien geht und sagt, schaut mal her, was ich da kriege. Das widerspricht dem, was die Bornmeners öffentlich tun. Und dann muss ich damit rechnen, dass ich eine Anfrage eines Journalisten bekomme. Und dann kann ich nicht sagen, du, ich bin jetzt nicht erreichbar. Dann gibt's einen Anwalt dafür. Und sie hat gesagt, bitte ruf meinen Anwalt an, und ich habe einen Anwalt angerufen. So, das ist aber keine Vendetta, sondern das ist eine völlig normale Vorgangsweise, jemanden Fragen zu schicken. So, ich habe ja 45 Fragen geschickt, davon sind 40 reine Wissensfragen. Die muss ich nicht beantworten. Wie viele Klagen habt ihr gemacht und wie sucht ihr euch das aus und so. Ich kann dir das gerne schicken, diese Fragen. Ja, wahrscheinlich hast du das eh. Ich habe ja auch Fragen zu ihrer Stiftung geschickt übrigens, schon am 2. Juni. Die sind bis heute nicht beantwortet, wofür die Stiftung eigentlich Geld kriegt und wofür sie es ausgibt. Das ist ein anderes Thema. Aber warum soll ich eine persönliche Vendetta gegen die Bornmeners führen? Was habe ich davon? Ich recherchiere eine Geschichte über das Like. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Ich habe, als wir diese Geschichte den Daumen vor Gericht recherchiert haben, war ich eingeladen beim Sender Puls. Und ich habe gesehen, die Gudula Geiginger macht jetzt eine neue Mediensendung, die interessant ist. Und ich habe gesagt, du, wir bringen da eine interessante Geschichte. Ist das für euch ein Thema? Und sie hat gesagt, ja, das greifen sie auf. Und dann haben die eine Studiediskussion gemacht. Und ich habe gesagt, ladet doch den Kerschbaumer ein. Also ich bin hingegangen zu Geiginger und gesagt, der Kerschbaumer ist der interessante Anwalt, weil der hat dieses Urteil erwirkt. Ich sehe das ein bisschen differenziert, das wäre eine interessante Diskussion. Und wir haben uns dort begrüßt. Den Kerschbaumer haben wir in die Falter Arena eingeladen. In Linz, ins Landestheater. Vor 600 Leuten bin ich mit ihm auf der Bühne gesessen. Und wir haben eine Diskussion geführt. Es ist aber dann was passiert, und das fand ich in dem Fall schon exemplarisch. Ich habe dann live auf Sendung irgendwann gesagt, dass man beim Bornmeners schon berücksichtigen muss, dass er beim Fellner irgendwann einmal gesagt hat, Flammenwerfer gegen Nazis, und dass auch der Bornmeners sozusagen derb austeilt. Und da ist der Kerschbaumer völlig ausgerastet und hat angefangen, mich zu beschimpfen. Und ich habe gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, dass wir uns da hineinsetzen und versuchen, eine medienrechtliche Diskussion zu führen. Und auf einmal wird es auf seiner persönlichen Ebene ausgetragen. Er hat dann gesagt, ich erkläre die Leute für vogelfrei und ich bin eine Sockenpuppe von Gerald Gross und. Und ich bin dann irgendwie dort gesessen, so leicht angefressen. Und habe gedacht, warum gebe ich mir das? Ich habe dann zu ihm auf Sendung gesagt, wir sind da nicht beim Fellner, ja, wir müssen uns da jetzt nicht anbrüllen, wir können über das Thema ganz normal diskutieren. Und da ist das auf einmal gekippt, ja, wo ich mir gedacht habe, was ist mit dem los, ja. So, aber ich führe keine Vendetta, sondern derzeit habe ich zwei Fronten. Ich habe eine journalistische Arbeit, da bin ich aber nicht im Krieg, sondern an der Arbeit. Und gleichzeitig muss ich eine Masse von Klagen abwehren, was nächste Woche zum Bezirksgericht Münd, hoffentlich per Zoom, um dort irgendwie zu erklären, dass ich kein Hass im Netztäter bin. Ja. Völlig absurd. Also ich habe eher das Gefühl, die Vendetta wird gegen mich geführt, aber mir ist das wurscht.
Vielleicht zu der Eskalation im Studio vom Puls 4. Das verorten übrigens auch die Born Manners, mit denen ich ja darüber geredet habe, als quasi als Turning Point. Der Sebastian Born Manner hat mir in einem Gespräch, das war jetzt allerdings nicht Teil des Podcasts, aber jetzt, wo du es erwähnst mit dem Flammenwerfer, hat er mir gesagt, dass der Kerschbaumer sich so aufgeregt habe, weil du wissen hättest müssen, dass das, was der Born Manner damals über Flammenwerfer gesagt hat, erkennbar ein Scherz gewesen sei und er niemals gefordert habe, Flammenwerfer gegen Corona-Demonstranten, glaube ich, einzusetzen. Das sei völliger Blödsinn gewesen und du hättest gewusst, dass das ein Scherz war, dennoch seist du damit um die Ecke gekommen, um quasi dem Born Manner zu schaden und da sei dann dem Kerschbaumer die Hutschnur gerissen. Klammer zu.
Nein, es ist erstens, also er kann das gerne sein, ich glaube auch nicht, dass Born Manner ernsthaft Menschen mit Feuer bekämpfen will. Ja? Also ich, nochmal, ich habe das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, wenn du dich derber Sprache bedienst, dann musst du ein anderes Level aushalten, wie wenn du dich nicht derber Sprache bedienst. Ja? Und ein paar Zitate von Born Manner aus dieser Sendung. Ja? Das Bundesheer ist ein Trottelverein. Halten Sie das Maul, reden Sie nicht so viel Scheißdreck. Ich habe mit einem Mops vor der Sendung gekuschelt, aber der war nicht so bissig. Im Gegensatz zu Ihnen sitze ich nicht da als Hauptschüler von Deutschlandsberg. Sie sind ein politischer Lustknabe. Klagen Sie mich Ihr Wicht. Sie schaffen es nicht einmal 3 Sekunden, die Goschen zu halten. Sie entwurmter Wurm. Ein jämmerlicher Haufen von jämmerlichen Gestalten. So, zu den Corona-Demonstranten sagt er, man soll Kampfhunde einsetzen, weil da die Nazis sind. Ja? Ein Trottelverein, Corona-Trottel. Ich wollte in der Sendung, was wollte ich damit sagen? Nicht, dass das alles böse ist und dass das Hass ist, sondern ich wollte sagen, wer sich in der öffentlichen Arena so äußert, muss mehr aushalten als vielleicht der österreichische Bundespräsident oder wir zwar. Weil wir normalerweise uns nicht in dieser Weise äußern. Und wenn du mit diesem Jargon in die öffentliche Arena gehst, musst du das aushalten. Und das hat den Kerschbaumer total aufgebracht. Und ich habe dann im Studio sogar gesagt, bitte spielt es einfach vor, spielt es rein. Wir haben dann unterbrochen, ja. In dieser Unterbrechung hat er mir die ganze Zeit beschimpft. Ich habe mich nur mehr weggedreht, abgeduckt. Ja. Den Leuten war das peinlich. Und ich habe gesagt, spielt es einfach live vor. Ja, spielt es ein, dann kann sich jeder anhören, was er wirklich gesagt hat. Man kann sich das auf YouTube anhören. So, warum hat er so reagiert anwaltlich? Weil er merkt, dass auf einmal jemand was macht, was die Medienanwälte der kleinen Leute nicht machen, nämlich Kontext liefern. In welchem Kontext reden die Leute mit dem Sebastian Born Manner, wenn sie ihn jetzt zum Beispiel sagen, es gibt niemanden Dümmeren als den Born Manner auf dem Planeten. Oder sie. Ja? Der Kontext ist diese öffentliche Arena. Das heißt nicht, dass man ihn mit dem Tode bedrohen darf. Das heißt nicht, dass man ihm Vergewaltigungswünsche geben darf. Aber das heißt, dass man vielleicht sagen darf, der Lama-Hirte. Das sag nicht ich. Aber vielleicht darf das Volk dann sagen, der Lama-Hirte. Und darf ihn damit verspotten. Weil er sagt, du Ratte. So, wenn der eine Ratte sagt, darf der andere Lama-Hirte sagen. Das ist in der Judikatur sozusagen das Rückschlagsprinzip. Ja? Wenn ich mich in die öffentliche Arena stelle und sage, Nikbasch ist ein Trottel, dann darf das Volk raufschreien, Klenk, du bist selber ein Trottel. Obwohl ich das Volk gar nicht beleidigt habe. Sondern ich darf sagen, sie sind ein Trottel, nicht der Nikbasch. Ja? Ich schließe mich dem Herrn Nikbasch seiner Meinung an. Ja? So, und das wollte ich da zum Ausdruck bringen. Das heißt nicht, jetzt so wie ich Sebastian Born Manner kenne, wird er wieder, nachdem er den Podcast hört, sagen, Klenk ist dafür, dass man Born Manner einen Lama-Hirten nennt. Nein, bin ich nicht. Ich sage nur, man muss das Wort Lama-Hirten anders bewerten im Kontext, wenn er selber austeilt, als nicht. Und das ist das Problem mit ihm, dass er zum Beispiel Sachen aus dem Kontext reißt. Er hat zum Beispiel diese Mitteilungen über die Einleitungen von Strafverfahren, die er aufgrund der Rechtslücke bekommt, screenshottet er, stellt sie auf seine Facebook-Seite und sagt, Klenk, lasst diese rassistischen Äußerungen stehen. Also, dass ich das nicht lösche, weil es nicht sehe, deutet da um in ein aktives Tun, nämlich das stehen lassen. Das ist rechtlich irrsinnig geschickt formuliert. Und bei denen, die sich nicht auskennen, die denken sich, naja, Klenk ist ja wirklich ein Arschloch. Also, dann schreibt jemand, Born Mena ist ein wertloses Wesen. Born Mena setzt den Frame drüber, wertloses Wesen ist Nazi-Jargon, ist Euthanasie-Jargon, heißt so viel wie, kann sozusagen umgebracht werden, ist ein wertloser. Klenk lässt das stehen, noch dazu tagelang, da seht ihr wieder mal, wie der Typ drauf ist. So. Und dadurch nimmt er dann noch die amtliche Mitteilung des Gerichts. Und das ist eine Vendetta. Ja. Und nicht, dass ich in der Nacht den Kommentar übersehe, der noch dazu von einem Fake-Account geschrieben worden ist, den es interessanterweise dann kurz, jetzt gibt es ihn wieder, mit ganz komischen Fotos belegt sind. Und das Lustige ist, er klagt nicht die Person, die das schreibt, die wird nicht geklagt, sondern ich werde belangt. So, warum wird das gemacht? Um mir zu zeigen, wo der Hammer hängt, wenn du dich mit uns anlegst, wenn du unser Modell in Frage stellst, dann werden wir dich mit den Methoden des Rechtsstaats so lange challengen, bis die Goschen holzt. Und das ist das, was ich zu Ihnen gesagt habe. Mich boxt niemand. Dazu bin ich zu alt und dazu bin ich auch zu vermögend. Persönlich, ich kann mir das leisten und ich fechte es durch. Und wenn ich mir es nicht mehr leisten kann, dann mache ich bei dir im Podcast ein Crowdfunding, dass ich mir einen Anwalt leisten kann. Weil diese Form von, wir fechten das publizistisch aus, aber diese Form von Einschüchterung funktioniert bei investigativen Journalisten nicht. Und es würde auch nicht bei dir funktionieren und bei der anderen
Berichterstattung. Die Berichterstattung lasse ich mir nicht vermiesen, aber ich sehe mich im Augenblick jedenfalls außerstande, die Kommentare Dritter zu moderieren. Das ist für mich tatsächlich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem.
Ja, aber das ist ein Problem.
Aber ich kann, genau. ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Und, das habe ich den Born Menas auch gesagt, wenn ich jetzt weiß, dass Leute wie Sie professionell organisiert, strukturiert, umgesetzt, das Internet nach Angriffsflächen durchsuchen, dann muss ich ja mich ebenfalls mit professioneller Hilfe quasi ausstatten, damit ich diese Angriffsflächen schließen
genau,
kann.
Das
kann ich mir nicht leisten. Ja?
So, genau, das kann ich mir leisten. Ich kann mir das in Wirklichkeit auch nicht leisten. Ja? Ich habe mittlerweile 8 Verfahren, oder sind es 9, ich weiß es nicht mehr, mit unglaublich viel Schriftsätzen. Und das kostet mich mittlerweile, wir werden sehen, wie Maria Lindhager das sozusagen am Ende arbeitet, aber es kostet mich ein Vermögen. Ja, bin sicher, dass wir schon weit im fünfstelligen Bereich sind. So, jetzt habe ich das Glück, dass ich als Chefredakteur einer Zeitung natürlich an juristischen Schutz kriege, ja, weil diese Klagen ja nicht mein privates Vergnügen sind und ich streite da nicht um mein privates Auto oder um meinen Hausbau, sondern es ist in Form einer beruflichen Tätigkeit. Jetzt kann ich sagen, diese Rechtsberatungskosten kann ich irgendwie steuerlich geltend machen oder die kann die Firma möglicherweise übernehmen, wird man alles prüfen. Aber wir befinden uns dort, wo jemand, der nicht eine Zeitung im Hintergrund hat, kein Medienunternehmen im Hintergrund hat, einfach die Goschen hält. Und es gibt Fälle, ich möchte jetzt den Namen hier nicht nennen, es gibt einzelne Fälle von Personen, die Born Mena kritisiert haben und in meiner Meinung nach in einer durchaus zulässigen Art und Weise kritisiert haben, die genau das erleben. Und die kommen bei Veranstaltungen, ich war letzte Woche in der Kulisse mit der Ingrid Brodnik, die kommen auf dich zu und erzählen dir das und drücken dir diese Briefe in die Hand. So, das ist nicht mehr Hass im Netz. Aber mit dem Punkt haben wir eh schon gemacht, glaube ich. Ich glaube, es geht jetzt um eine politische Policy Recommendation, nämlich was soll die Politik tun? Und ich glaube, wir brauchen eine Art Bürgermedienrecht. Ja, wir brauchen eine Art kleines Medienrecht für die kleinen Leute. Das gab es im Medienrecht, im klassischen Druckmedienrecht schon für die Schülerzeitungen. Die müssen zum Beispiel keine Gegendarstellungen drucken und so. Dass man sagt, okay, es gibt die Großen, das sind die klassischen Medienhäuser, das sind die Accounts mit vielen Influencern oder mit hoher Reichweite. Von mir aus der Nikbasch und der Klenk. Die haben eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Und dann gibt es die Kleinen, die irgendwie digitale Saunarunden, Elternvereine, Lesekränzchen, wo sich die Leute halt auf Social Media miteinander vernetzen und die müssen eigentlich eine Form von Schlichtungsverfahren kriegen, das kostenfrei ist, wo du sagst, okay, pass auf, Frau Gisela, Sie haben da was geliked, das ist eine Beleidigung, geben Sie das binnen 3 Tage runter, das Like, Sonst müssen wir sie klagen. Und dann hat die Gisela 3 Tage Zeit und sagt, aha, gut, habe ich wieder was gelernt, ich nehme das runter. So muss man das lösen, so wie im Mietrecht, die mietrechtlichen Schlichtungsstellen. Ja, du musst einfach ohne Kosten. Und man muss den Anwälten, man muss das den Anwälten wegnehmen und man muss es den Prozessfinanzierern wegnehmen. Und momentan ist es ein Geschäft. Und ich glaube, das geht relativ einfach, indem man sagt, es gibt in einer redaktionellen Gesellschaft, in der alle Medieninhaber sind, ohne es zu wissen, eine Art privilegiertes Medienrecht. Weil ich bin ja noch an Fall schuldig, nämlich, und der zeigt, warum das so wichtig ist. Der Kerschbaumer ist berühmt geworden mit dem Shitstorm-Polizisten. Was ist passiert? Ein Polizist wurde bei der Corona-Demo gefilmt und wurde übel nachgeredet. Also der wurde irgendwie beleidigt oder irgendwas wurde ihm unterstellt, was nicht stimmt. Und dieses Video wurde hochgeladen mit den Worten, teilt dieses Video, da seht ihr, wie dieser Polizist also irgendjemanden misshandelt und teilt es. Und das haben zigtausende Leute geteilt. Und der Kerschbaumer hat jeden Einzelnen, der das geteilt hat, verklagt. Und der oberste Gerichtshof hat gesagt, dass alle, die das geteilt haben, für den vollen Schaden, den der Polizist erlitten hat, haften muss. Die können sich das dann von den anderen holen. Also so ähnlich wie bei der Rauferei, wenn 20 Leute auf mich einprügeln und mir fliegt ein Zahn raus, dann kann jeder von den 20, muss mir den ganzen Zahn zahlen und nicht nur ein Zwanzigstel. Ja, wenn du teilst. So. Und dieses Shitstorm-Urteil, stell dir mal vor, ich weiß nicht, du hast da Kinder, glaube ich, ich habe Kinder, jetzt stell dir vor, die sitzen am Abend vom Fernseher und teilen das. Und der Polizist, sagen wir, hat einen Schaden von 100.000 Euro, weil der hat Verdienstentgang und Traumafolgen und der hat, weiß nicht, irgendwann im Krankenstand und die Republik kommt auf dich zu. Und auf einmal zahlst du 100.000 Euro, weil der Bub auf dem Like oder auf dem Share-Button gedrückt hat. Das muss man anders stoppen können. Und wenn man wen in die Pflicht nehmen muss, dann sind es eigentlich die Tech-Bros, über die wir noch gar nicht geredet haben, die aus diesem ganzen Wutgeschäft ihre Renditen ziehen und überhaupt nicht belangt werden können. Das muss sich ändern. Ja, momentan kommen die ganzen kleinen Leute, der Bornmänner wird jetzt wieder sagen, ich sage kleine Leute, und die kleinen Leute, die sind ja auch verantwortlich, sondern die Großen, die damit die Kohle machen, die Werbegelder verkaufen, die zahlen überhaupt nicht, weil die sind nämlich durch den Digital Service Act überhaupt vom Mediengesetz ausgenommen. Das sind nämlich, der Mark Zuckerberg ist kein Medieninhaber, aber die Frau Pospischil aus Asperhofen schon. Und das ist eine Schräglage.
Ich möchte allerdings schon anmerken, dass man sich nicht so leicht machen sollte, den sogenannten kleinen Leuten jetzt zuzubilligen. Die wissen nicht so genau, was sie tun, weil die kennen sich halt nicht aus.
Sie wissen schon, was sie tun, aber die Folgen
ja, ich denke,
sich
aber, ich denke, man kann schon...
Das 100.000 Euro kostet,
ich hab's auch nicht gewusst. Ich denke, man kann schon außer Streit stehen. Nein, ich hab's nicht
gewusst. Hast du das gewusst?
Nein, jetzt weiß ich.
Hättest du es gewusst?
Nein, aber,
warum sollte man...
Darauf will ich jetzt aber gar nicht hinaus. Ich will eher auf was anderes hinaus, ist, dass ich glaube, man kann außer Streit stehen, dass die Welt ein bisschen eine bessere wäre, wenn wir insgesamt weniger Hass und Niedertracht im Netz hätten. Also, ja...
Aber
da sind wir wieder bei den Tech-Bros, aber wir haben es ja schon mit den Handlungen von erwachsenen Menschen zu tun, die Entscheidungen treffen, Hass im Netz zu verbreiten.
Ich bin total bei dir, aber noch einmal, die Frage ist ja, wie sanktionieren wir das? Der Alfie Noll, Gott hab ihn selig, hat mir erzählt, als die Causa Unterweger, der damalige Mörder Jack Unterweger, ist damals durch den Boulevard geprügelt worden. Und er hat gesagt, sie haben sich damals überlegt, die Trafiken zu belangen, die eher verletzenden Zeitungsartikeln verkauft haben. Und ich habe gesagt, ihr seid ja wahnsinnig. Ihr könnt ja nicht den Trafikanten verantwortlich machen dafür, was in der Zeitung steht. Ja, und wir nähern uns aber langsam in einer digitalen Welt diesem Prinzip. Wenn jetzt das, und jetzt sind wir bei diesem Fall Strache entdeckt eine Pensionistin, die auf einer Facebook-Seite einen Ö24-Artikel teilt und dafür haftbar gemacht wird und tausende Euro bezahlt. So, was heißt das zu Ende gedacht? Du recherchierst jetzt irgendeine Geschichte, ich teile jetzt, sagen wir, deinen Podcast und du machst einen Fehler. So, und kommst ein Jahr später drauf, die Geschichte war doch anders und wirst verurteilt, wegen übler Nachrede, weil du irgendeinen Recherchefehler gemacht hast oder ich wäre verurteilt. Und ich teile das, dann hafte ich auf einmal für deinen Fehler und jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich mir nicht Regress nehmen darf bei dir. Weil ich ja deinen Text geteilt habe und du hast mir ja gesagt, das ist alles ordentlich, was du da machst und jetzt zahle ich einen Schaden. So, jetzt denken wir jetzt das mal zu Ende. Ich schreibe einen Artikel und da drin ist ein Fehler. So, nach jetzigem Medienrecht zahle ich dafür eine kleine Entschädigung oder eine hohe Entschädigung. Und jetzt nehmen wir an, 5.000 Leute teilen den Faltartikel und der Kerschbaumer klagt alle 5.000, die den Artikel geteilt haben alle 5.000 müssen, weil es ja eine eigenständige Veröffentlichung war, eine Entschädigung bezahlen, sagen wir 1.000 Euro oder sagen wir 5.000 Euro. Also 5.000 mal 1.000 sind wir bei 5 Millionen. Und jetzt kommen die 5 Millionen, vielleicht wieder durch einen Prozess finanziell unterstützt, auf die Idee zu sagen, jetzt regressieren wir uns beim Falter und holen uns die 5 Millionen vom Falter zurück. Dann ist das Medium tot. Und das ist nicht der Sinn des Mediengesetzes gewesen, sondern das Mediengesetz hat immer Haftungsgrenzen eingeführt, hat immer gedeckelt, hat gesagt, es muss eine Balance sein zwischen journalistischer Arbeit, Fehlerkultur, Wahrheitsbeweis, Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsschutz. Das ist ein ganz sensibler Bereich. Wir befinden uns in dem Bereich, wo die Gesellschaft ihre Meinung bildet, wo sie sich ein Urteil bildet, wo sie zur Wahlurne schreitet, und das muss ein freier Raum sein. Und wir müssen schauen, dass wir das gut abfedern. Die gescheiten Medienrichter sagen, das gehört alles aus dem Strafrecht, das gehört ins Zivilrecht, Schadenersatz, und diese Beleidigungen, die kleinen Beleidigungen können ins Verwaltungsrecht, und die wirklich groben Bedrohungen und die wirklich, da wo es wirklich ans Leder geht, die können von Strafgerichten gemacht, die ordentlich ausgestattet werden, Spezialeinheiten, die wissen, wie findet man den, wie forscht man den aus. Das ist eigentlich die Forderung.
Na schau, also so gesehen müsste man Robert Kirschbaumer eigentlich dankbar sein dafür, dass er durch seine Arbeit Debatte angestoßen hat, die wir ja sowieso hätten führen müssen. Also wenn es eine Lücke
hat, aber
wenn es eine Lücke, ich will seine Methoden jetzt, wie gesagt, nicht werten. Ich hoffe, er kommt einfach und wir reden drüber. Aber er hat eine Lücke aufgezeigt, jedenfalls im Mediengesetz.
Ja.
Er hat Handlungsbedarf aufgezeigt. Und insofern ist es wichtig, dass jetzt auch was geschieht. Also ich fasse es jetzt nochmal zusammen, weg von der persönlichen Ebene, wobei mir jetzt nicht mehr sicher bin, ist das jetzt Bornmenas versus Klenk, oder geht es da nicht eigentlich eher um Klenk und Kirschbaumer?
Das ist eine klassische österreichische Verkürzung, das immer zu personalisieren. Noch einmal, mir sind die Bornmenas und der Herr Kirschbaumer als Figuren wurscht. Die Lücke hat, da möchte ich jetzt kurz sozusagen klarstellen, der Kirschbaumer hat die Lücke benutzt zum eigenen Vorteil. Und der Kirschbaumer hat diese Judikatur benutzt zum eigenen Vorteil. Aufgezeigt haben wir es alle als Journalisten. Aufgezeigt wurde sie dadurch, aufgezeigt haben sie die Leute, die bezahlt haben, die gesagt haben, hey, da passiert ein Unrecht. Da passt das Verhältnis nicht mehr. Wenn die 85- oder 84-jährige Handarbeitslehrerin aus Bad Gams 5.000 Euro zahlen soll, oder sie steht auf einer Facebook-Seite vor einer großen österreichischen Öffentlichkeit, 380.000 Leute, ich meine, das ist so viel wie früher News Reichweite hat, ja, das ist nicht nix. Und die fürchtet sich natürlich davor, weil die ist das nicht gewohnt, die ist anders als wir, die ist das wurscht, und mir ist das auch wurscht, aber davor Handarbeitskleidung aus Bad Gams ist das nicht wurscht. Der Kirschbaumer hat diese Lücke nicht aufgezeigt, er hat sie benutzt, er hat sie entdeckt, aber für seinen eigenen Vorteil und nicht im Sinne eines anwaltlichen Citoyens, der sagt, hey, ich möchte jetzt einen Fachartikel schreiben, da gibt's einen Regelungsbedarf. Das hat der Michael Rame gemacht. Der hat gewarnt davor. Der war einer der Medienanwälte, der ist auch ein scharfer Anwalt, und der hat auch Massenklagen geführt im Namen von Kathi Nehammer. Du erinnerst dich an diese Geschichte, wo man ihr unterstellt hätte, sie hätte irgendeinen illegalen Maskendeal gemacht. Und alle, die das geteilt haben, sind geklagt worden. Aber man muss auf den Leuten nicht draufknien. Und ich glaube, es gibt ein berechtigtes Interesse von Menschen zu sagen, wenn ich mit Lügen überhäufte, dann darf ich mich dagegen wehren. Und wenn ein Journalist die journalistische Sorgfaltspflicht nicht erhält, dann soll er dafür gerade stehen. Denken wir an Peter Pilz, der hat die journalistische Sorgfaltspflicht nicht erbracht und wird verurteilt. So. Und ich bin aber der Meinung, da muss man irgendwann aufhören können. Ja, wenn jetzt der Herr Bundespolizeidirektor, wie ich vernehme, jetzt auch noch den Gewinn des Buches einziehen will und jetzt will er das noch und das noch und das noch, dann denke ich mir, jetzt fangt ein Jakobinertum an, lasst den Peter Pilz in Ruhe. Ja. Der hat seine Strafe bezahlt, der muss das, der sagt, das ist Slap. Und irgendwann einmal musst du sagen, der anwaltliche, irgendwann muss der Rechtsfrieden da sein. Und es gibt Anwälte, und vielleicht so als Abschluss noch eine kleine Anekdote von Alfred Noll über Felix Baumgartner, beide sind jetzt sozusagen im Himmel vereint. Felix Baumgartner hat mich eine Pharma-Hure genannt und gesagt, ich bin von der Pharmaindustrie bezahlt. Das habe ich geklagt, weil es war keine Beleidigung, sondern eine üble Nachrede, die mir Korruption unterstellt. Und ich habe zum Baumgartner gesagt, spende was, dann sind wir wieder gut. Und er hat gesagt, nein, ich lasse mich klagen. Und wir haben gewonnen. Und ich hätte, weil dieses Posting auf ganz vielen verschiedenen Plattformen war, ganz viele Klagen machen können. Und der Noll hat zu mir gesagt, Alfred Noll hat gesagt, du gibst jetzt eine Ruhe. Du bist kein Prozesshansel. hör jetzt auf, du hast Recht bekommen, lass es gut sein. Du musst jetzt nicht noch einen Zivilprozess und einen Handelsgerichtsprozess. Lass es jetzt gut sein. Und diese Worte schwingen in meinem Ohr mit, dass man irgendwann auch einen Anwalt braucht, der sagt, lass es gut sein. Und was ich den Born Meners wirklich wünsche, wirklich von Herzen wünsche, ist ein Anwalt, der zu ihnen geht und sagt, lasst es gut sein. Und das wird der Robert Kerschbaum aber nicht schaffen, weil dazu fehlt ihm leider das medienrechtliche und intellektuelle Format. Das ist leider traurig, dass so ein wichtiger Kampf an drei Leuten beschädigt wird in kürzester Zeit.
Ja. Lieber Florian Klein.
Lieber Nick, danke, dass du mich eingeladen
danke
hast.
Danke für die Zeit. Danke für die erhellenden Ausführungen. Wir setzen fort. Wir haben noch ein Pilnercheck-Projekt, das wir zur Erledigung bringen müssen.
Ja, vielleicht. Ich würde aber gerne mal ein Gespräch führen über die Frage, wie die neue Mediensituation, nämlich dass wir alle beginnen, Einzelkämpfer zu werden, sich auf journalistische Qualität auswirkt und wie wir die Kontrolle, die Redaktionen sichergestellt haben, Redigaturen, Gegenlesen, Challengen, wie wir das in einer Zeit, in der viele von uns angewiesen sind darauf, als sozusagen Startups zu arbeiten, weil sich einfach die klassischen Medien nicht mehr Journalismus leisten wollen oder investigative Leute loswerden wollen, weil das halt teuer ist. Allein was mich meine Kämpfe die letzten Wochen gekostet hat, wie kann man sozusagen Qualität sicherstellen? Ich finde, das ist ein großes Zukunftsthema.
Ich halte das
unabhängig vom Bildnetzcheck.
Nein, absolut. Ich halte das für ein ganz zentrales Thema. Aber ich meine, der einfachste Weg wäre wohl, sich Raiffeisen und der Industriellen Vereinigung anzuschließen und gemeinsam ORF.at zu übernehmen.
Das ist eine super Idee.
Lieber Florian Klenk, danke für deine Zeit.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.